GZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Natascha Pfau ist 6 Jahre alt, als ihre Mutter ermordet wird. Das war 1990 in Ebringen bei Freiburg. 2 Joggerinnen finden die Leiche der damals 26-jährigen Cornelia Pfau an einem Morgen im Januar 1990. Schnell ist klar, sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Der Täter wurde nie gefunden. Natascha Pfau, die Tochter des Opfers, sucht deshalb selbst nach ihm. Mit ihr habe ich für diese Folge gesprochen. Und zwar bei einem Live-True-Crime-Podcast am 19. Juni 2024 in der Poolbar in Freiburg. Es war ein sehr berührender Abend und ihr könnt ihn hier nachhören. Zu Gast waren Natascha Pfau und mein Kollege Sebastian Heilemann, der für die BZ über den Cold Case Pfau berichtet hat. Wenn euch das Thema Tod und Verlust belastet, hört den Podcast vielleicht besser nicht alleine an. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung.
Ja, dann freue ich mich, heute Abend unsere Gäste vorstellen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich, dass Sie, Frau Pfau, heute Abend bei uns sind. Natascha Pfau. Natascha Pfau ist 40 Jahre alt, kommt aus Neuenburg-Ziegen und wird mit uns heute Abend über ihre ganz persönliche und sehr bewegende Lebensgeschichte sprechen und über den ungeklärten Mord an ihrer Mutter Cornelia. Herzlich willkommen, Natascha Pfau.
Dankeschön. Danke.
Mir gegenüber sitzt mein Kollege Sebastian Heilemann. Er ist Redakteur in der Breisgau-Redaktion der Badischen Zeitung und hat für die Badische Zeitung über den Cold Case Pfau berichtet. Genau, ich bin Lisa Böttinger. Ich bin auch Redakteurin und Podcast-Host von BZ am Ohr, dem Podcast der Badischen Zeitung. Am 11. Januar 1990 finden 2 Joggerinnen die Leiche von Cornelia Pfau. Jemand hat sie abgelegt in einem Waldstück bei Ebringen, südlich von Freiburg. Und schnell ist klar, sie wurde ermordet, sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Es gehen damals 124 Hinweise an die Kriminalpolizei ein. Es wird eine 30-köpfige Sonderkommission gebildet, die aber nach 3 Wochen aufgelöst wird, ohne Erfolg. Wir reden also heute Abend über einen Cold Case, in dem aber dennoch aktuell ein bisschen Bewegung drin ist. Da gehen wir heute Abend drauf ein. Trotzdem, der Täter wurde nie gefasst. Frau Pfau, Sie waren 6 Jahre alt, 1990, als es passiert ist. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen 11. Januar? Inwiefern ist Ihnen der Moment präsent, wo Sie davon erfahren haben?
An dem Abend kam die Kripo, die Kriminalpolizei, nach Neuenburg-Ziegen. Ich war zu Besuch bei meinen Großeltern väterlicherseits. Und ich habe komischerweise schon so eine... Na, Ahnung kann man es vielleicht nicht sagen, aber es war irgendwas in der Luft. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich selber wusste gar nicht, dass es die Kripo ist. Ich wusste nur eben, meine Oma musste dann mit der Kripo sprechen. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben damals auf dem Bauernhof mit meinem Vater und die Schwester von meinem Vater, also große Familie. Und die Kripo kam damals zu meiner Gotti, das ist eine Schwester von meinem Papa. Und meine Oma meinte dann zu mir, sie müsse eben noch einmal zu meiner Gotti und hat mich ins Bett gebracht. Und dann kam der nächste Morgen und ich weiß es noch ganz genau, wie meine Oma das mir überbracht hat. Also natürlich sehr schwierig für meine Oma, keine Frage. Sie stand hinter mir, sie hat mir meine Haare gekämmt und hat mir dann gesagt, deine Mama hatte einen Unfall und deine Mama kommt nicht mehr. Genau so war der Wortlauf und das weiß ich bis heute noch. Und natürlich schwierig für meine Oma, wie sie mir das jetzt sagte, mit 6-jährige Mädchen. Und ich wusste aber sofort, das war kein Unfall, sondern da ist was Schreckliches passiert.
Inwiefern haben Sie das gemerkt, dass es da nicht um einen natürlichen Tod ging, also dass da was nicht stimmte?
Ja, da müsste man jetzt ein Stück weit ausholen. Da muss man einfach kurz dazu erwähnen. Ich habe mit meiner Mama schwierige Zeiten durchlebt. Meine Mama hat es nicht immer einfach. Und daher habe ich schon als kleines Kind mitbekommen, es war Alkohol im Spiel, es waren auch Aggressionen nicht gegenüber mir, aber sie hatte wechselnde Männer und ja, das war alles nicht ganz so schön. Und ich habe immer gespürt, dass das halt nicht so das Umfeld oder nicht so die Welt ist, wo ein Mädchen groß wächst oder wo ein Mädchen groß werden soll. Und daher habe ich immer gespürt, es kann einfach was Schlimmes passieren. Weil, ja, es hat sich nicht immer gut angefühlt in der Zeit, wo ich bei meiner Mama war.
Und Sie waren auch zum Tatzeitpunkt bei den Großeltern untergebracht.
Genau, genau.
Übrigens ist die Oma von Frau Pfau heute bei uns zu Gast mit 87 Jahren in der ersten Reihe. Vielleicht auch nochmal kurz einen Applaus. Haben Sie damals von den Ermittlungen, die sehr konzentrierten Ermittlungen gingen ja relativ kurz, haben Sie davon was mitbekommen? Wurde da, also es war ja quasi auf dem Dorf, wurde da getuschelt? Was haben Sie da mitbekommen?
Ich damals als Kind weniger. Also ja, ich habe das Ganze, natürlich ist es sehr, sehr schlimm für ein sechsjähriges Kind, wenn man seine Mutter so früh verliert. Aber dadurch, dass halt nicht immer heile Welt war, muss man das leider Gottes einfach so sagen, dass ich diese Nachricht oder dieses Geschehen, ich sage immer mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge aufgenommen habe, weil ich einfach wusste, ab diesem Zeitpunkt fängt für mich ein ganz anderes Leben an. Ich habe jetzt die Chance, eventuell dort wusste ich es noch nicht, aber das war so in meinem Kopf, ich darf jetzt bei meiner Oma sein, ich darf bei meinem Papa sein, ich darf da groß werden, ich habe ein geregeltes Leben, jetzt hört es alles auf. Und deswegen war für mich das eigentlich nie so tiefgründig schmerzhaft. Erst kam das viel später in der Pubertät etc. Und daher habe ich das als Kind gar nicht so, so intensiv wahrgenommen. Also das Umfeld hat sich eigentlich alle Mühe gegeben, dass es dem kleinen Mädel gut geht, dass man nicht zu viel an sie ranlässt. Meine Oma ist anfangs auch mit mir zur Kinderpsychologin, aber es war wohl alles gut mit mir. Und also dieses Truscheln oder die Leute, klar, sie sprechen natürlich gerade auf dem Dorf viel, aber man hat mich da schon eigentlich gut abgeschirmt. Man hat mich so mein Leben leben lassen. Ich bin im Kindergarten, ich habe meinen festen Freundeskreis endlich mal gehabt und ja, wurde eigentlich da dann behütet, in die richtige Bahne geleitet.
Mhm. Genau. Also kam es quasi in geregeltere Bahnen Ihr Leben eigentlich durch,
genau, genau.
Trotz aller Dramatik. Sie haben es schon angedeutet, das Leben mit Ihrer Mutter war auch ein bisschen unstet. Wie war denn dieses Leben mit Ihrer Mutter? Was war sie denn für ein Mensch?
Ja, also meine Mutter hatte schon Schwierigkeiten in ihrem eigenen Elternhaus. Ich denke einfach, dass es da schon die Anfänge nahm und dass sie einfach dadurch, glaube in ihrem kurzen Leben einfach vielleicht auch immer nach der Liebe gesucht hat, die sie einfach vielleicht auch von zu Hause her nie bekommen hat. Dann gerät man natürlich auch mal schnell an die falschen Männer. Man hat nicht den Rückhalt, den man sich wünscht, sucht den Trost vielleicht gerade bei Alkohol. Und ja, so kam halt das eine aufs andere. Dann kam ich natürlich in ihre junge Jahre noch auf die Welt und sie hatte eigentlich nie eine abgeschlossene Ausbildung, kein Autoführerschein und kommt selber mit ihrem Leben nicht ganz zurecht, hat dann noch ein kleines Mädel, das sie dann auch noch großziehen soll und ja, war einfach schwierig für sie.
Wissen Sie denn wann Sie sie zuletzt gesehen haben, vor diesem 11. Januar?
Ja, es gab, ich nenne es mal eine Übergabe, das hört sich verrückt an, aber Es war tatsächlich so, dass ich am 26.12. durfte ich zu meinen Großeltern nach Zinken. Und meine Oma hat mich damals mit meinem Onkel in Freiburg, damals noch auf dem Parkplatz, wo es mal den Adler gab, kennt vielleicht noch der ein oder andere, auf jeden Fall, es war ein Parkplatz, ein Kaufhaus. Und meine Mutter und ich mit, ich weiß nicht, ob es 2, 3 Männer waren, saß im Auto. Wir haben uns da auf dem Parkplatz getroffen und das war dann eigentlich nur, ja, wie gesagt, wie so eine Übergabe. Es ging ganz schnell. Meine Mutter hat sich noch kurz mit meiner Oma unterhalten, hat ihr noch ein Weihnachtsgeschenk übergeben und ja, hier, Natascha, und kann sie jetzt mitnehmen, ich wieder ins Auto, und das war das letzte Mal. Eigentlich eher unschön, aber natürlich denkt man nicht daran, dass es das letzte Mal sein könnte.
Ja. Jetzt wurden im Mordfall an Ihrer Mutter 1990 mehrere DNA-Proben genommen. Oder auch nicht, da gehen wir später noch drauf ein. Alle Spuren sind aber damals im Sande verlaufen. Die Sonderkommission wurde eben nach 3 Wochen schon geschlossen, weil der Fall ausermittelt sei. Es gab quasi keine Treffer in den DNA-Datenbanken des Bundeskriminalamts. Der Fall wurde zu einem Cold Case. Wie ist es denn, Sebastian, wann wird denn ein Fall zu einem Cold Case? Was bedeutet das denn?
Also mal ganz grob kann man sagen, ein Cold Case ist einfach ein Kriminalfall, wo alle Hinweise und Spuren, die die Polizei zur Verfügung hat, abgeklärt sind, ausermittelt sind und die eben nicht dazu geführt haben, dass der Fall aufgeklärt ist. Also kein Täter gefunden werden konnte. Und grundsätzlich ist es immer so, wenn es so einen Fall gibt, dann wird erstmal sehr viele Beamte werden zu so einer Sonderkommission. Gerade bei Mordfällen können das 50 Beamte sein, die sich dann darum kümmern, die auch aus anderen Bereichen der Polizei zusammengezogen werden. Und die kümmern sich dann halt erstmal um einen großen Berg an Spuren, den sie abarbeiten. Und natürlich wird der Berg dann immer kleiner, der schmilzt dann irgendwann ab. Und wenn es kein Ergebnis gibt, dann werden auch immer wieder Beamte dann eben abgezogen. Der Fall geht in eine Ermittlungsgruppe. Das sind natürlich deutlich weniger Köpfe, die sich dann darum kümmern und unter Umständen auch nicht nur um den einen Fall kümmern, sondern um mehrere. Bis es dann irgendwie bei einem Sachbearbeiter ankommt, der Fall, und am Ende irgendwann, wenn es kein Ergebnis gibt, der Fall auch dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird. In dem Fall von Cornelia Pfau ist der Fall, glaube ich, nach 2 Jahren eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft. Und es gibt andere Fälle, da dauert das deutlich länger. Also da reden wir dann auch über mehr als 10 Jahre zum Teil.
Wie wird denn mit diesen Fällen generell umgegangen in Freiburg und Region? Du hast ja gerade gesagt, dass dann meistens am Ende liegt es noch bei einem Mensch, der so ein bisschen alle Fälle in seiner Obhut hat. Wie ist es hier in Freiburg? Wie wird dann priorisiert? Also wie viele Fälle haben wir hier? Wie wird da klassifiziert? Was sind die Top-Cases? Was sind die wirklichen Cold Cases?
Ja, also das Polizeipräsidium Freiburg spricht von ungefähr 45 Cold Cases hier in der Region. In ganz Baden-Württemberg ist die Zahl von 500 genannt. Das sind aber nicht nur Mordfälle, da zählen auch Vermisstenfälle mit rein und auch andere Delikte. Und in den Polizeipräsidien gibt es spezielle Beamte, die dafür abgestellt sind. Die kümmern sich meistens nicht nur um Cold Cases, aber eben hauptsächlich dann. Das ist auch im Polizeipräsidium Freiburg der Fall. Aber es ist eben so, 45 Fälle allein in Freiburg, da muss man priorisieren, weil das sind, man muss sich vorstellen, ich glaube allein im Fall Cornelia Pfau mehrere Aktenkisten, die da auf einen Beamten kommen, die der durchgehen muss. Und das erfordert natürlich eine Priorisierung der Fälle. Ja? Und wie das genau passiert, da hält sich die Polizei natürlich auch so ein bisschen bedeckt. Aber natürlich geht es darum, diese Fälle vor allem zu bearbeiten, wo man denkt, da gibt es die größte Chance, dass sie aufgeklärt werden können. Und da war jetzt der Fall eben wohl in der letzten Vergangenheit noch nicht dabei.
Ja, aber generell werden, meine ich, auch in Baden-Württemberg solche Fälle irgendwie alle 5 Jahre nochmal angeschaut. Oder es gibt, glaube ich, so eine Zeitspanne, wo nochmal draufgeschaut wird auf Cold Cases.
Genau, das Vorgehen ist, dass man die Fälle alle 5 Jahre sich anschaut, weil es könnte ja sein, dass zum einen kriminaltechnisch sich irgendwie was getan hat, dass man Spuren nochmal anders auswerten kann, DNA-Spuren vielleicht nochmal mit einer neuen Methode angucken kann. Oder es könnte sein, beispielsweise, dass ein Tatverdächtiger, der damals ausgeschlossen wurde, vielleicht später straffällig geworden ist in einem ähnlichen Fall, da müsste man sich die Person auch nochmal näher angucken. Also das sind alles so Dinge, die man dann prüfen kann.
Hast du Beispiele, was es noch für Fälle für Cold Cases in der Region gibt, die man als solche bezeichnen kann? Es ist ja auch keine harte Begriffsbezeichnung sozusagen.
Ja, ich denke, ein ganz bekannter Fall ist der Fall von Eva Götz, eine Studentin aus Freiburg, die getötet wurde. Ist vielen vielleicht auch bekannt, weil es vergangenes Jahr im Januar Thema bei Aktenzeichen XY war und da auch einige Hinweise danach eingegangen sind, 450, glaube ich. Das ist wahrscheinlich so der bekannteste.
Ja. Und trotzdem gibt es so große Unterschiede, wie jetzt beispielsweise die Sonderkommission im Fall V wurde nach 3 Wochen aufgelöst. Ist es heute ein bisschen aus der Zeit gefallen, nach 3 Wochen so einen Mordfall aufzugeben, oder ist das irgendwie normal, diese kurze Dauer?
Ich denke, das hängt auf jeden Fall davon ab, wie viele Hinweise und Spuren man hat, die man abarbeiten muss. Und wenn man eben eine große Zahl hat, braucht man länger mit mehr Köpfen, mit mehr Leuten. Also ich habe ja vorhin gesagt, 50 Menschen, 50 Beamte sind keine Seltenheit. Damals waren es 30. Spricht vielleicht eventuell, das ist eine Spekulation, aber dafür, dass eben es gar nicht so viele Hinweise und Spuren gab und dementsprechend man die relativ schnell vielleicht abgearbeitet hatte.
Ja, Frau Pfau, Sie haben ja mittlerweile, hatten Sie 2-mal selbst Akteneinsicht in den Fall. Wann hat es denn angefangen, dass Sie, ich sage mal, neugierig geworden sind, dass Sie gesagt haben, ich will da jetzt mal selber drauf schauen?
Ja, 2006 gab es einen Fall aus dem Elsass mit dem Serienmörder, Frauenmörder. Und das wurde auch ganz groß geschrieben in der Zeitung. Und da wurde auch der Name von meiner Mutter aufgeführt. Also man vermutete, dass er vielleicht mehrere Frauen auch hier bei uns dass er da einige vielleicht auch getötet hat. Und das hat nochmal in mir was bewegt. Also da kam dieses Thema wieder auf. Und dann wurde ich auch neugierig. Ich war natürlich da auch schon um einiges älter. Dann denkt man doch nochmal anders über die Sache. Und ja, ich dachte, jetzt muss ich doch mal einen Blick in die Akte werfen. Aber ich würde einfach sagen, mehr aus Neugier. Ich wollte einfach wissen, wer wurde damals alles befragt? Was hat man befragt? Was finde ich dort alles in der Akte? Finde ich noch irgendwelche private Gegenstände oder Schriftstücke von meiner Mutter? Und ja, dann 2007 war es dann soweit, habe ich durch den Weißen Ring das erste Mal Akteneinsicht beantragt. Das hat dann auch funktioniert. Und wie gesagt, ich war dann weniger auf der Suche, ich könnte jetzt selbst noch irgendwie in Richtung ermitteln oder ich könnte was entdecken, sondern es war die reine Neugier. Also ich hatte auch damals, mir hat man wirklich den Stapel mit Akte, also man muss sich das wirklich so vorstellen, das war hier so ein Stapel mit Akte und eine Akte war auch nur Fotos. Und ich habe mir das damals dann wirklich komplett alles angesehen, also inklusive den Bildern. Und das war allerdings für mich, also ich habe in diesem Moment keinen Bezug zu meiner Mutter empfunden. Also es war für mich, wie wenn ich eine fremde True-Crime-Aufgabe vor mir habe und kann jetzt da ganz spannend reinschauen. Und habe mir das alles angeschaut und es war tatsächlich auch so, dass ich das ein oder andere Schriftstück auch von meiner Mutter dort sichten konnte, was mich dann auch im Nachhinein sehr bewegt hat. Ja, und nach der Akteneinsicht bin ich nach Hause. Ich dachte eigentlich, es ist alles okay, aber es ist tatsächlich so, man kommt in sein Zimmer rein, man macht die Tür zu und dann kommt der große Knall. Ganze Emotionen überfallen eine und dann merkt man erst, was gerade passiert ist. Dann realisiert man, hey, das war deine eigene Story, ist deine eigene Mutter. Und ja, dann habe ich wieder ganz viel Abstand von dem Ganze gewonnen, für mich selber auch, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Ich habe ja eigentlich ein tolles Leben, alles so, wie es jetzt läuft, ist eigentlich super. Und ja, dem war dann auch so. Ich habe wieder einen großen Abstand gewonnen zu dem Thema. Aber ja, wie es halt so ist, es ist die eigene Mutter und es ist nicht fair, wie es zu ihrem Tod kam. Und es kommen halt immer wieder Situationen, wo man wieder daran erinnert wird und was eine einfache Leben lang nicht in Ruhe lässt. Das ist einfach so.
Sie waren da Anfang 20, als Sie das erste Mal in die Akten reingeschaut haben. Das war, Sebastian, 2006, dieser Fall mit dem Frauenmörder im Elsass. Kannst du dich an den erinnern? Was kam dann dabei raus?
Also das war tatsächlich ein ziemlich spektakulärer Fall. Also in Frankreich war dann die Rede davon, dass das wahrscheinlich Rechtsgeschichte schreiben wird oder Justizgeschichte. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft Mulhouse damals ermittelt gegen einen Mann. Und zwar ging es gar nicht zunächst mal um Mord, sondern um so eine Einbruchserie. Und 2006 wurde der Mann dann vernommen. Und der hat in diesem Gespräch gestanden, 30 Frauen umgebracht zu haben. Und zwar eben wahrscheinlich nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz. Und natürlich wurde man dann auch in Südbaden hellhörig, weil es eben mehrere Fälle hier gab, oder die ungeklärt waren. Und es stellte sich dann im Nachhinein natürlich als eine Einbahnstraße heraus. Vielleicht können Sie dann selber auch noch ein bisschen dazu sagen, wie sich es rausgestellt hat. Aber die Fälle waren auch so ein bisschen anders gelagert, weil bei den Taten ging es eher darum, dass er eingebrochen ist, der Täter, bei älteren Damen vor allem, und die ausgeraubt hat und eben in diesem Zuge die Frauen umgebracht hat. Also so ein bisschen anders. Und das Kuriose daran ist auch etwas, dass der Mann nie verurteilt wurde, weil kurz nach dem Geständnis hat er Suizid begangen.
Ja, und damit war dann auch sozusagen wieder ein Täter ausgeschlossen.
Genau, also bei dem Fall von meiner Mutter gibt es ja die DNA-Spur, Gott sei Dank. Das ist ja immer noch quasi das Päckchen, was mir so viel Hoffnung gibt, weil es einfach eine DNA gibt. Und deshalb konnte man ihn dann auch damals ganz schnell wieder ausschließen. Und ja, Somit war auch er, kam er nicht in den Fall.
Konnten Sie trotzdem noch was aus den Akten damals schon für sich mitnehmen? Also Sie haben ja dann auch später mitgeteilt, man will zum Beispiel Ihre Mutter in der Tatnacht noch am Schönberg gesehen haben. Sind das Dinge, die Sie dann da auch nachgelesen haben? Also konnten Sie für sich da auch was mitnehmen oder haben Sie sich danach eher wieder abgekapselt von dem Geschehen, wie Sie es gerade beschrieben haben, weil es einfach unfassbar schwer sein muss, das zu lesen und zu wissen, dass es eigentlich die eigene Geschichte ist?
Ja, also die Informationen, wo man sie vermutlich noch sah, wo sie sich aufhielt, was der Auffindeort war, waren die Informationen, die ich aus Zeitungsartikeln hatte. Meine Oma hat glücklicherweise damals jeden kleinen Schnipsel ausgeschnitten und für mich aufbehalten und hat dann irgendwann eben zu mir gesagt, also wenn du dich bereit fühlst, ich habe das, was ich finden konnte, im Umschlag und das möchte ich dir dann geben. Und daher wusste ich da davon, aber ich habe damals 2007 nicht wirklich irgendwelche Informationen wirklich mitgenommen. Also nicht bewusst und auch gar nicht abgespeichert. Ich glaube, ich war einfach noch nicht bereit dazu. Ja. Ich denke, das ist irgendwie so ein Schutzmechanismus, wo man sagt, das tut dir nicht gut, so viel darüber zu wissen und schieb's doch wieder von dir weg.
Ja, Sie haben es dann sozusagen von sich ein Stück weit weggeschoben, ja, zumindest ja, Einige Jahre. Ruhte der Fall auch in Ihnen, zumindest äußerlich, sage ich mal. Und 2023 haben Sie sich dann entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, letztes Jahr. Das schauen wir uns jetzt auch erstmal ganz kurz an, das Video dazu auf YouTube.
Das YouTube-Video, das wir uns beim Live-Podcast angeschaut haben, könnt ihr euch natürlich auch noch anschauen. Den Link dazu packen wir euch in den Artikel und in die Shownotes.
Am 11.01.1990 wurde in Ebringen südlich von Freiburg in Baden-Württemberg gegen 8.40 Uhr eine Frauenleiche von zwei Joggerinnen entdeckt. Es handelte sich dabei um eine 26-jährige Frau. Sie stammte aus Neuenburg und war wohnhaft in Freiburg-Hassler. warum gerade ich, Natascha Pfau, von dem Fall berichte. Das Opfer, Cornelia Pfau, ist meine Mutter. Ich war zum damaligen Zeitpunkt 6 Jahre alt, meine Eltern lebten getrennt. Ich war zu Besuch bei meiner Familie in Neuenburg-Ziegenhain. Als Tochter möchte ich versuchen, nach über 33 Jahren den Fall noch einmal in die Köpfe zu rufen. Zu meiner Mutter. Sie hatte kurze blonde Haare, eine schlanke Figur und war 1,58 Meter groß. Sie war ein liebevoller Mensch mit leider vielen Problemen, die sie oft versuchte, mit Alkohol zu ertränken. Sie hatte keinen Führerschein und drängte oft auch spät nachts, was ihr eventuell in der Nacht zum 11.01.1990 zum Verhängnis wurde. Der genaue Fundort war am Rande eines Forstweges zwischen Ebringen-Thalhausen und einer eher selten befahrenen Straße Richtung Wittnau. Zuletzt wurde meine Mutter gegen 23 Uhr in Freiburg-Haslach in der Opfingerstraße an einer Gaststätte Richtung Bushaltestelle Rank-Ackerweg gesehen. Der Rank-Ackerweg ist nur wenige Gehminuten von der Opfingerstraße entfernt. Haslach und der Fundort Ebringen-Thalhausen liegen circa 8 Kilometer auseinander. Außerdem will man sie noch auf dem Schönberg bei Ebringen gesehen haben. Der Schönberg ist circa 12 Kilometer von Freiburg-Haslach und circa 5 Kilometer vom Fundort Ebringen-Thalhausen entfernt. Sie soll vor ihrem Tod sexuellen Kontakt zu einem Mann gehabt haben, soll in ein helles Fahrzeug gestiegen sein. Zeugen berichteten, dass sie vermutlich den Fahrer kannte. Mit was und wer sie am Fundort ablegte, ist unklar. Fakt ist jedoch, meine Mutter wurde erwürgt und bis heute fehlt jede Spur des Täters. Zuletzt war sie gekleidet mit einer Jeans, dunkelbraunen Lederstiefeln, einem schwarzen Pullover und einer blusenartigen Jacke. Sie trug bei sich eine große Reisetasche, eine Umhängetasche, eine Aktentasche, einen kleinen blauen Kinderrucksack und eine Plastiktüte der Firma Wertkauf. Die Polizei gab damals an, dass sie sich vermutlich auf dem Heimweg nach Freiburg-Haslach befand. Diese These teile ich jedoch nicht. Streitereien, Probleme, Alkohol ließen sie oft spät nachts mit ihrem Hab und Gut aufbrechen. Befand mich vor ihrem Tod schon seit einigen Tagen in Ziegenhain bei meiner Familie. Wieso sollte sie dann meinen Kinderrucksack bei sich tragen in Richtung Freiburg-Haslach? Die Chance, dass der Cold Case-Fall noch einmal von der Kriminalpolizei aufgerollt wird, ist leider sehr gering. Er ist einer von vielen Fällen und hier haben Fälle mit den bestmöglichen Chancen zur Aufklärung Vorrang. Leider gibt es nicht viel Anhaltspunkte, an denen man anknüpfen könnte. Viele Menschen wurden damals befragt, DNA-Proben wurden entnommen. Doch bis heute kein handfester Verdacht oder Treffer. Meine große Hoffnung seid nun ihr, jeder einzelne von euch. Ich hoffe, den Fall noch einmal in die Köpfe zu rufen. Und ich bin offen für die kleinste Erinnerung und jede Info. Fragt eure Eltern, eure Großeltern, teilt und zeigt das Video so vielen Menschen wie möglich. An alle Mitwisser, die sich damals nicht trauten, ihr könnt heute nicht mehr strafrechtlich belangt werden. Der Fall liegt zu weit zurück und ist für Mitwisser verjährt. Für Mord jedoch darf man nicht unbestraft davonkommen, denn Mord verjährt nie. Es braucht Gerechtigkeit für alle Angehörigen, um endlich damit abzuschließen. Nutzt gerne meine unten eingeblendete E-Mail-Adresse, falls ihr zur Aufklärung beitragen könnt oder euch sonst irgendetwas dazu einfällt. Ich stehe in Kontakt mit der Kriminalpolizei in Freiburg. Zeitungsartikel und Bilder findet ihr außerdem auf meiner Facebook-Seite Wer ist der Mörder meiner Mutter? Ich danke euch herzlich für eure Unterstützung, fürs Zusehen, fürs Teilen. Macht's gut und passt auf euch auf.
Frau Pfau, Sie sagen, passt auf euch auf. Wie passen Sie denn auf sich auf? Wie viel Kraft hat Sie das gekostet?
Viel Kraft, ja. deswegen hat es auch leider sehr lange gebraucht, bis ich den Schritt gehen konnte. Habe natürlich immer wieder die Rückmeldung, oh Gott, das ist über 30 Jahre her, warum denn erst jetzt? Und ja, es wird ja mit jedem Tag, mit jedem Jahr schwieriger. Aber ja, es ist einfach eine Entscheidung, da muss man einfach mental einfach in der Lage sein, den Schritt zu gehen, weil man steht da ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Ich habe in den ganzen Jahren viele Menschen kennengelernt, die mich nicht mit der Geschichte, mit der Vergangenheit kennen, was ich immer persönlich als sehr positiv empfand, weil ich selber entscheide, kommt, mit wem ich über dem Schicksal oder mit wem ich über wirklich Vertrautes spreche. Und ja, wenn ich den Schritt gehe, dann wissen meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn und ich wusste einfach nicht, wie gehen die damit um, wie sieht man mich jetzt und wird man viel reden und ja, ich bin eigentlich weniger der Typ, der sich da immer in den Mittelpunkt drängen möchte, von dem her war es eine große Überlegung und natürlich auch, was es mit einem macht, schaffe ich das einfach und wirft es mich eventuell nochmal aus der Bahn und ja, das muss man sich gut überlegen, weil einfach ich davor ein tolles Leben habe, also ohne, dass ich irgendwelche größere, schwache Momente habe, was das Thema anbelangt. Und ja.
Sie sind ja auch für das Video wahrscheinlich das erste Mal in die Nähe des Fundorts gegangen.
Ja, also ich wusste eigentlich gar nicht, wo der Fundort wirklich ist. Und ich habe halt dann gesagt, wir gehen irgendwo nach Ebringe-Talhause, was nach Wald-Forstweg aussieht. Und eigentlich wusste ich gar nicht, könnte es jetzt hier wirklich gewesen sein oder nicht. Und trotzdem war es ein ganz komisches Gefühl. Also es ist nochmal wirklich eine andere Nummer, wenn man wirklich in den Ort fährt und ein bisschen außerhalb ist und man bekommt nochmal andere Gedanken und man merkt einfach, jetzt passiert was mit einem und jetzt kommt es alles wieder hoch. Und ja, das war dann auch so. Aber ich habe es Gott sei Dank, ich hoffe, es sehen auch alle anderen so, eigentlich gut gemeistert mit dem Video und es hat Gott sei Dank viele Klicks und ich bin immer noch der Hoffnung, dass es vielleicht doch den Richtigen doch mal trifft und der doch noch beitragen kann mit irgendeinem Hinweis.
Wollen Sie aber noch ganz kurz erzählen, was Ihnen wirklich den Anstoß gegeben hat, das Video wirklich zu machen? Weil ja, wir hatten ein kleines Vorgespräch und Sie haben ja auch erzählt, dass Sie 2022 geheiratet haben und ja, das auch nochmal so ein emotionaler Shift war, dass Sie an Ihre Mutter denken mussten.
Ja, also 2022 habe ich meine wundervolle Frau geheiratet, die neben meiner Oma sitzt. Und das ist natürlich so ein Schlüsselmoment. Ne? Die Hochzeit hätte man gerne seine Mutter dabei. Aber mir ging es persönlich noch nicht mal darum, dass ich meine Mutter unbedingt dabei, also hätte ich schon natürlich gerne. Aber der springende Punkt war, dass meine Mutter immer schwer hatte in ihrem Leben und ich jetzt so als dieses i-Tüpfelchen jetzt noch diese Hochzeit habe, ich habe den Menschen für mich gefunden, wo ich echt sage, mit dem Menschen möchte ich alt werden und ich hätte so gern in dem Moment, hätte ich mich meiner Mutter gern gezeigt und ja, ich hätte sie so gern stolz gemacht und hätte halt gesagt, hier, du hast so schwer, aber schau, es ist trotzdem was aus mir geworden und ich habe alles das geschafft, was für dich so unheimlich schwierig war. Und ja, und dann kam das ganze Thema in mir hoch und habe ab diesem Zeitpunkt immer wieder drüber nachgedacht, mache ich nochmal was, gehe ich in die Öffentlichkeit. Und ich habe tatsächlich ein Jahr gebraucht. Ich bin das Jahr drauf, bin ich 40 geworden. Und ja, der runde Geburtstag, ja, der ist dann auch nochmal. Und nach dem 40. Geburtstag mit ganz viel Rückhalt, Familie, Freunde, die alle gesagt haben, mach das, wir stehen hinter dir. Und ja, dann ist passiert.
Sie haben ja auch mit dem Video tatsächlich dann wirklich große Wellen geschlagen. Also das ist Stand jetzt 19.000 oder 20.000 Mal geklickt. Es wurde unfassbar oft geteilt. Sie waren im Nachtcafé, im Fernsehen, Sie waren in Podcasts. Über Sie wurde berichtet. Also Sie sind eben so ein eigener True-Crime-Fall geworden, wie wir eben heute Abend auch drüber sprechen. Und Sie haben ja auch gesagt, dass es sich mittlerweile fast wie so ein Job für Sie anfühlt.
Ja.
Wenn Sie an so einem Abend wie heute hier mit uns sitzen, wie wuppen Sie denn diesen Job, also dieses Zweitleben? Sie haben ja, Sie sind verheiratet, Sie haben auch noch einen echten Job, mit dem Sie Geld verdienen. Sie wollen irgendwie nach vorne schauen. Wie wuppen Sie das insbesondere seit dieser Veröffentlichung auch, wo es, doof gesagt, jeder weiß? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, manchmal frage ich mich das tatsächlich selbst. Aber ja, also Sie haben das schon richtig formuliert. In dem Moment, wo ich in irgendwelche Shows bin oder wo ein Interview stattfindet, irgendein Dreh stattfindet, Podcast, sehe ich das wirklich als Job an, weil für mich in dem Moment, ja, ich versuche die Emotionen, das Ganze zu unterdrücken, einfach aus dem Grund, ich möchte, dass es hierbei nicht um mich geht als Tochter, sondern ich möchte, dass der Fall nochmal ins Leben gerufen wird. Ich möchte so viel Infos wie möglich an die Leute rausbringen. Ich möchte versuchen, dass vielleicht doch noch ich irgendjemand bewegen kann, der eventuell was weiß. Und ja, deswegen muss ich das Ganze so ein bisschen als Job sehen, dass ich funktioniere. Das ist eigentlich alles.
Ja.
Gab es denn da irgendwann mal einen Moment, wo Sie auch gesagt haben, hätte ich bloß nicht auf den Upload-Button gedrückt, weil es ja auch durchaus ein Thema ist, das sehr belastet und das vielleicht dann auch ja bei jedem Podcast, bei jedem Dreh auch wieder Gefühle hervorbringt, die eben nicht so angenehm sind.
Also bis heute habe ich es nicht ein einziges Mal bereut, aber ich muss dazu sagen, ich habe da wirklich super Rückhalt. Ich habe meine Frau, die, wenn irgendwas ist, die fängt mich auf, die ist für mich da. Ich habe meine Familie, ich habe tolle Freunde um mich herum. Also ich fühle mich nicht allein, ich fühle mich eher sehr gestärkt in dem, was ich tue. Und ja, also bisher, nee, ich habe es nicht ein einziges Mal bereut. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Aber natürlich also gerade bei manchen Drehs, bei einem Dreh war ich zum ersten Mal tatsächlich wirklich am Fundort. Wir sind dorthin gefahren, wo ich wirklich mal sehen konnte, da wurde meine Mutter aufgefunden. Und ja, das war dann auch nochmal so ein Moment. Innerhalb von dem Dreh habe ich funktioniert, aber danach, spätestens, wo ich dann wieder zu Hause war, dann stürzt dann kurz mal das Kartenhaus ein und dann braucht man auch mal eine starke Schulter, weil das doch sehr viele Emotionen sind, die in einem hochkommen. Ich merke dann auch, wenn ich im Schlaf das viel verarbeite, ich träume ganz viel davon und es sind für mich dann so Signale, so jetzt erstmal wieder ein Break, erstmal wieder eine Pause und das ist, glaube ich, so für mich der perfekte Umgang, dass ich da nicht irgendwie in ein Loch falle.
Wie haben denn dann alle reagiert, der erste Tag bei der Arbeit?
Anders als erwartet. Also ich habe schon gemerkt, der ein oder andere ist jetzt schon neugierig und schaut mich eher mit großem Auge an. Der größte Teil hat gar nicht wirklich so getraut, sich jetzt also mit irgendwelche Frage auf mich zuzukommen. Ich bin dann eher auf die zugekommen und gesagt, hey, ihr könnt ruhig, ich bin da ganz offen mit und es ist doch gar kein Problem. Aber ja, man macht sich dann doch viel mehr Gedanken. Also es kommt ja meistens eh mal anders, als man denkt. Und ja, dem war dann tatsächlich auch so und ja, die Nachbarn haben jetzt nicht alle mit dem Finger auf einen gezeigt. Es gab zwar dann im Laufe der Zeit, weil ich doch dann echt in einige Shows oder Nachrichten war, gab es dann doch der ein oder andere verrückte Vorfall. Und ja, aber sonst eigentlich positiv, absolut.
Was hat sich denn ergeben nach dem Video? Sie haben es schon angedeutet, es gab ja auch skurrile Begegnungen. Gab es denn auch, was ist danach passiert an Begegnungen?
Also zuerst war ich mal völlig perplex, weil eben die Klicks über Nacht irgendwie in die Höhe geschossen sind und ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Natürlich habe ich einige Freunde gesagt, teile, 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 das muss raus, 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 aber ich konnte irgendwie schon gar nicht mal zugucken. Dann irgendwie am nächsten Tag waren das dann auf einmal 5000 Klicks und 7 und ich dachte, was ist denn hier los? Hab dann parallel noch die Seite, die Facebook-Seite und bin da jetzt auch mittlerweile bei 1350 Followers, die mir da folgen, auch Instagram. Und ja, also ich habe viel Zuspruch bekommen. Leider war bisher nicht der Hinweis dabei, wo man jetzt sagt, okay, wenn ich das der Kripo weitergebe, das ist was, da müsse sie noch einmal die Ermittlungen aufleben lassen, da muss jetzt was passieren. Das war leider nicht so. Ich habe natürlich einige verrückte Geschichten dabei gehabt. Ja.
Zum Beispiel?
Ja, wo die ein oder andere dachte irgendwie, das könnte vielleicht ihr Ex-Freund sein. Und dann waren viele Mediums dabei. Und ja, da muss man dann auch ein bisschen, ja, sage ich mal.
Also Medium im Sinne von jemand, der etwas sieht.
Ja, genau, genau. Also ich möchte es auch gar nicht schlecht reden, aber ich glaube, da muss man einfach der Typ dafür sein. Da bin ich vielleicht weniger. Und ja, ich vertraue da, glaube ich, eher den Fakten und was ich sehen kann. Und ja, so hat es seinen Lauf genommen. Also ich habe auch ganz viel Rückmeldungen von jungen Leuten aus Freiburg-Haslach-Weingarde, die aber dort groß geworden sind. Die haben Familie dort, die haben die Eltern, die haben zum Teil noch die Großeltern, die zu mir meinte, sie finden es völlig wahnsinnig, weil sie weder die Eltern noch die Großeltern haben von dem Fall mitbekommen und sie wohnen doch schon immer da. Also ich rede da wirklich nicht von einer Familie, sondern ganz viele Leute. Und das hat mich dann schon manchmal ein bisschen stutzig gemacht. Und Moment mal, also man kennt irgendwie einen Fall Eva Götz zum Beispiel und da gibt es noch drei andere ungeklärte Frauenmorde, die alle zwischen 80 und den 90er passiert sind. Ingrid Kara, ja, Conchetta Daniele. Ne?
Genau.
Und ja, und dann hat es mich schon ein bisschen verwundert, warum kennt denn niemand der Fall von meiner Mutter? Und ja, ich hatte auch eine Begegnung, ich gehe im DM einkaufen und brauche eigentlich die Hilfe, weil ich wie immer mal nicht ans oberste Regal komme und ich suche dann die DM-Verkäuferin und die grinst mich dann schon so an und ich sage, ach, sie wissen schon, was ich von ihnen will und sie, nein, ich kenne sie doch und sie haben doch ja die Facebook-Seite und ich denke, wie, sie kennen mich? Also,
ich wollte nur schauen.
Ja, und an so Momente denkt man eigentlich nicht, an der Rewe-Kasse guckt man mich mit großen Augen an, gibt es was Neues? Und ich denke, wie, was gibt es denn Neues? Weil ich mich einfach irgendwie, ne, also man bringt es nicht sofort mit dem Ganzen in Verbindung. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Schutz von mir, weil ich will natürlich nicht von morgens bis abends mit dem Thema konfrontiert werden.
Klar, aber Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, ein bisschen Skepsis ist da schon in Ihnen gewachsen, nachdem so Rückmeldungen kamen, dass der Fall nicht von allen so wahrgenommen worden ist. Sie haben ja dann auch vergangenes Jahr nochmal Akteneinsicht beantragt und die dieses Jahr auch bekommen im Januar. Sind Sie da mit einem anderen Gefühl in die Akten reingegangen?
Ja, absolut. Also ich bin ja schon mit dem Video ganz anders an die Sache rangegangen. Ich habe mich ja auch bereit erklärt mit meiner E-Mail-Adresse, dass irgendwelche Hinweise oder wenn irgendjemand denkt, der könnte dazu was beitragen, dass ich mich damit schon angeboten habe mit meiner Facebook-Seite. Also ich wusste ja schon, da kann jetzt was auf mich zukommen. Von dem her bin ich da an die Akteneinsicht natürlich ganz anders dran gegangen, weil ich einiges von außen mitbekommen habe. Ja, ich habe zum Beispiel Kontakt mit einer der Joggerinnen, die damals meine Mutter aufgefunden hat, was ich auch sehr spannend fand. Ich habe die Familie kennengelernt, also nicht persönlich, sondern halt auch durch einen Chat, wo wir damals zeitweise in Freiburg untergekommen sind. Und ja, die haben natürlich auch versucht, überall irgendwie sich an was zu erinnern und jeder hat so ein bisschen was mitgebracht. Und dann war mein Gedanke so, mit all den kleinen Informationen muss ich jetzt nochmal in die Akte schauen und jetzt muss ich gezielt dahin schauen. Jetzt muss ich wirklich gucken, finde ich selber noch irgendwelche Lücke, was sind was passt nicht zusammen. Und so bin ich diesmal an die ganze Sache herangegangen und ja, und mit einem anderen Gefühl. Und
auch mit ein bisschen einem komischen Bauchgefühl oder mit Skepsis. Also Sie haben auch, Sie sind auch auf Ungereimtheiten gestoßen für Sie.
Ja.
Was waren das für Ungereimtheiten?
Ja, also wie gesagt, es gibt ja eine DNA-Spur. Ich musste natürlich dann erst einmal schauen, wer wurde denn da überhaupt alles abgeklärt. Zum Beispiel mein Papa, der wusste nicht mal genau, Gott, haben Sie denn von mir damals die DNA genommen? Wie war denn das alles? Ich meine, es liegt viele Jahre zurück. Jeder geht natürlich auch anders mit der Situation um. Ich denke einfach, mein Papa war derjenige, der dann halt irgendwann einen Schlussstrich unter die Sache macht und möchte sich vielleicht auch gar nicht mal so dran erinnern. Und das ist auch in Ordnung so. Und dann sind es natürlich so die erste Sache, die man sucht. Wer wurde denn da überhaupt überprüft? Weil jeder, der irgendwie jetzt so sich mit True Crimes auseinandersetzt, weiß, oft sind es, ich glaube, über 90% aller Fälle sind es im enge bekannte Verwandtenkreis. Ist natürlich sehr erschreckend, das will man eigentlich gar nicht wahrhaben. Und dann schaut man erstmal, also die DNA, einfach um das ganz kurz klarzustellen, die DNA von meinem Papa wurde überprüft und er ist ausgeschlossen. Gott sei Dank, das wäre völlig wahnsinnig gewesen für mich. Aber meine Mutter hat einen sehr großen Freundeskreis, will ich vielleicht nicht sagen, Bekanntenkreis, Männerbekanntenkreis. Und es wurde viele Männer befragt und doch nicht von jedem die DNA untersucht oder entnommen. Natürlich muss man sehen, das liegt über 30 Jahre zurück. Die DNA war da noch in den Kinderschuhen. Da ist man vielleicht ganz anders auch mit den Ermittlungen umgegangen. Man wusste vielleicht auch gar nicht, so diesen Massenabgleich hat man vielleicht damals gar nicht so in Betracht genommen. Und trotz alledem bin ich da einfach auch auf ein paar Namen gestoßen. Unter anderem auch einfach auch Leute, die vorbestraft waren, und auf die legt man dann natürlich erst recht so den Blick. Und ja, siehe da, der ein oder andere musste nicht seine DNA-Probe abgeben, sondern war abgetan mit irgendeinem Alibi, das er von seiner Freundin, Lebensgefährtin, Frau hatte. Und da bin ich natürlich gleich hellhörig geworden und habe gesagt, das geht nicht. Das geht
also in diesem einen konkreten Fall des vorbestraften Mannes, der hatte ein Alibi von seiner schlafenden Freundin. Beide hätten zu diesem Zeitpunkt geschlafen und er war vorbestraft und hat keine DNA abgegeben. Das ist nicht ganz richtig.
Also es gibt einer, bei dem wir zeitweise untergekommen sind. Das war ein damaliger Freund von dem Freund meiner Mutter, damals in Freiburg. Da mir keinen festen Wohnsitz hat in Freiburg und der Freund von meiner Mutter auch keine eigene Wohnung hatte, der hat bei seiner Mutter, Geschwister und sogar seiner Ex-Frau in der Wohnung gelebt, konnte mir zeitweise bei seinem Kumpel unterkommen. Und das war eine größere Familie und mehrere Brüder. Und sie hatte dann zu denen mehrere Brüder auch Kontakt und einer fuhr sie dann auch immer mal irgendwo hin, sie hatte keinen Führerschein und eben da war einer darunter, der dieses Alibi hatte mit seiner Frau und das andere wiederum, der Vorbestrafte, der war tatsächlich ein Kumpel vom damaligen Freund meiner Mutter und das war einer mit sehr viele, war vorbestraft in einige Sache und von dem hat man eben damals auch nicht die DNA entnommen.
Wir haben bei der Polizei in Freiburg auch mal nachgefragt, wie die dazu Stellung nehmen, dass es Ungereimtheiten geben kann. Da haben wir den Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, Johannes Seiger, mal gefragt, was er zu solchen Ungereimtheiten oder Vorwürfen sagt.
Wir haben absolutes Verständnis dafür, dass es für Angehörige unbefriedigend ist, nach so einer langen Zeit immer noch keine Klarheit in einem solchen Fall zu haben. Der Fall wurde jedoch durch die damalige Sonderkommission sehr umfangreich bearbeitet. Das heißt, das Aktenmaterial füllt mehrere Umzugskartons, eine kriminaltechnische Spurenlage liegt ebenfalls vor. So wurden zahlreiche DNA-Abgleiche gemacht. Viele Personen konnten als Tatverdächtige ausgeschlossen werden und es ergaben sich leider durch die DNA-Abgleiche keine weiteren Ermittlungsansätze. Wir stehen mit Frau Pfau in einem guten Kontakt und wir verfolgen, glaube ich, alle das gleiche Ziel. Ich kann nur um Verständnis bitten, dass unsere Ermittler, wie schon bereits gesagt, priorisieren müssen und versuchen, allen Fällen gerecht zu werden.
Jetzt ist es aber dennoch so, ich habe mit Herrn Seiger nochmal telefoniert und er hat mir auch bestätigt, dass es aufgrund dieser Ungereimtheiten, die Sie gefunden haben, ja nochmal ein Gespräch gab mit dem Herrn Nussbaumer. Das ist der Kriminalhauptkommissar in Freiburg, unter dessen Fuchtel sozusagen die Cold Cases liegen. Und er hat uns bestätigt, dass es aufgrund der Dinge, die Sie quasi bemängelt haben, nochmal neue Spuren angelegt worden sind. Das heißt, es gibt nochmal Anlass für die Polizei. Die Polizei sieht nochmal Anlass, da nochmal nachzuhaken. Und ich hatte auch gefragt, woran es liegen kann, dass man denn von so einem Mensch zum Beispiel keine DNA damals nimmt, 1990. Und natürlich sind die Kollegen, die da heute bei der Polizei arbeiten, nicht mehr dieselben, die 1990 dort waren. Die können auch nichts mehr fragen. Aber beispielsweise ist es eben so, dass ein Kommissar 1990 nicht so wie heute in seiner Brusttasche einfach mal 10 DNA-Teststäbchen hatte, wo er sowas kurz mitnimmt, sondern das war aufwendiger, teurer, aber auch das ist nur eine Spekulation von den Polizeibeamten heute, warum sowas vielleicht nicht gemacht wurde. Er sagte auch, er zieht den Hut vor ihrer akribischen Arbeit tatsächlich. Welche Spuren genau wurden denn da jetzt neu angelegt? Also gab es noch mehrere Dinge, auf die Sie die Polizei hingewiesen haben, sage ich mal?
Ja, also zum einen eben die Geschichte mit den Brüdern. Da gab es einfach ein paar Unstimmigkeiten. Es war immer vom helle Fahrzeug die Rede, wo meine Mutter eventuell einstieg. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, Zeugeaussage sind leider immer oder oft sehr schwammig. Manchmal erzählen die Zeuge vom blauen Auto, es war noch ein Rot, ne? Und ja, schwierig, aber auch in dieser Familie gab es einer der Brüder, der ein helles Fahrzeug fuhr und der hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Führerschein und befand sich aber überbetrieblich bei einer Schulung in der Nähe von München. Und klar, dann kommt der Gedanke auf, hat vielleicht irgendjemand anders, der einfach ein Kumpel war, zu der Zeit sein Auto fahren könne. Zum Beispiel. Und dem wurde auch nicht nachgegangen. Zumindest konnte ich das in der Akte nicht finden. Und ja, es gibt da auch Leute, also wir haben davor ja in Schlinge gewohnt. Und da lief auch schon alles nicht ganz so reibungslos ab. Wir sind ja in einer Nacht- und Nebelaktion quasi nach Freiburg geflüchtet. Also wirklich hier mein kleiner Kinderrucksack packt und wir sind abends, es war dunkel, an der Straße gestanden und ich weiß gar nicht mehr, Bus, Taxi, mit allem möglichen Gefährten sind wir irgendwie nach Freiburg gekommen und da war mir das schon alles ein bisschen suspekt, also wie, was denn, vielleicht ist der Anfang auch in Schlinge zu finden. Und da gibt es für mich auch ein paar Namen, bei denen ich auch nicht, oder bei denen ich heute sage, das ist nicht ganz so stimmig, wie das in der Akte steht. Und ja, es gibt einfach viele, die verwandt sind oder befreundet, die das Ganze durch meine Facebook-Seite mitbekommen haben und die mir dann geschrieben haben, ja, ich kenne der und der und ha, der war doch immer und hier. Und die dann schon ein bisschen so, mich ein bisschen in die Richtung getrieben, dass ich wusste, wo ich in die Akte genauer hinschauen soll. Und ich bin froh, ich habe die Sache gesammelt, ich bin zur Polizei und ich glaube, wenn das alles, ja, ich möchte jetzt eher ein bisschen vorsichtig sein in dem, was ich sage, also ich will die Polizei ungern jetzt kritisiere, ich brauche die ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt alles so sauber abgelaufen wäre, dann würde man vielleicht jetzt auch keinen Grund sehen, warum man wirklich denen Punkte doch nochmal nachgeht.
Ja, also tatsächlich hat Herr Seiger und Herr Nussbaumer haben auch telefonisch durchaus gesagt, dass sie jetzt gar nicht auf dem Standpunkt stehen, dass sie unbedingt verteidigen, dass damals alles astrein gelaufen ist, genau. Weil sie waren ja auch einfach nicht dabei, also genau. Besteht die Möglichkeit, dass da einfach nicht alle Mittel ausgeschöpft worden sind. Wie nehmen Sie heute die Kommunikation mit der Polizei wahr, mit den Kollegen, die jetzt zuständig sind?
Also mittlerweile ist der dritte Kriminalpolizist, der den Fall unter sich hat. Und ja, das ist der Herr Nussbaumer und ich bin wirklich da ja, guter Dinge. Ich habe das Gefühl, der Herr Nussbaumer steht da wirklich voll hinter mir und er ist sehr bemüht. Und ja, ich habe sehr gute Kontakt, also wenn was ist, ich kann mich jederzeit melden und er ist da dem Ganze auch sehr offen. Und ja, das möchte ich einfach auch noch mal erwähnen. Das soll absolut keine Kritik sein, weil mir ist das natürlich durchaus bewusst. Vor 30 Jahren hat es nicht ablaufen können wie heute. Das ist ganz klar. Und vielleicht sind da auch welche Fehler passiert. Ich meine, schon allein, dass da nach nicht mal einem Monat das Ganze aufgelöst worden ist, nicht einfach persönlich ein bisschen unbefriedigend. Und ich denke, genau aus dem Grund und weil man diese DNA-Spur hat, hat es eigentlich, ja, es sollte das eigentlich eine Chance haben, dass man da nochmal rangeht. Also ich finde, es ist kein Fall, wo man wirklich sagt, ja, das kann man jetzt auf den großen Stapel legen, weil da ist gar nichts mehr zu machen. Wir haben weder eine DNA-Spur, noch haben wir irgendwo was, wo wir anknüpfen können. Und deswegen bin ich bis jetzt noch sehr verbissen und voller Hoffnung.
Es gab ja auch schon mal einen Fall in der Region, Sebastian, der tatsächlich nach 15 oder 16 Jahren aufgeklärt worden ist, der schon als Cold Case quasi klassifiziert war.
Genau, also deswegen ist Ihre Verbissenheit auch absolut gerechtfertigt, weil es immer wieder vorkommt, dass dann doch noch Bewegung reinkommt. Also es gab einen Fall in der Region, der aufgeklärt wurde, der Mordfall Heirun Pursche. Die Frau wurde 2003 ermordet, sie war auf dem Weg zur Arbeit, wurde entführt, ermordet und man hatte da ganz lange auch keine heiße Spur. Da wurden dann Massen-DNA-Tests gemacht, ja, da war der Täter aber nicht darunter. Und letztlich gab es einen klitzekleinen Hinweis, der nachher zum Täter geführt hat. Und zwar eine Überwachungskamera hatte damals den Täter aufgenommen an einer Stelle. Man konnte den Täter zwar nicht erkennen, allerdings seinen Rucksack, der war markant. Und Jahre später, 15 Jahre später, hat tatsächlich jemand diesen Rucksack erkannt, hat sich bei der Polizei gemeldet und das hat zum Täter geführt. Ja, und also es lohnt sich, da dran zu bleiben offenbar, weil es ganz kleine Kleinigkeiten sein können, die dann zum Ziel führen letzten Endes.
Sie sind ja auch selber True-Crime-Fan, haben Sie mir erzählt. Ist es dann mehr so, dass Sie sowas sich anschauen oder anhören, weil Sie vielleicht Menschen finden, die in einer ähnlichen, die was ähnlich Schlimmes erlebt haben, die in einer ähnlichen Situation sind, oder suchen Sie da auch Hoffnung vielleicht?
Ja, also ich suche definitiv Hoffnung, gerade bei so Cold Case. Also natürlich, Aktenzeichen XY, gelöst muss immer sein, auch gelöst muss immer sein. Und ja, also gerade bei so gelösten Cold Case, natürlich gibt es einen unheimlich Hoffnung, weil man sich sagt, ja, genau da könnte doch der Fall von meiner Mama drunter sein und das könnte doch genauso passieren. Und ja, das ist mehr so die Hoffnung. Man will sich an irgendeinen Strohhalm klammern und man kann das dann im Fernsehen sehen, dass es funktioniert und dass man die Hoffnung auch haben darf. Und ja, deswegen verfolge ich das wahrscheinlich so unheimlich gern.
Ja, und Sie dürfen ja auch durchaus Hoffnung haben. Also es gibt eventuell auch für den Fall Hoffnung, weil er nämlich eventuell in diesem Jahr an eine internationale Cold Case Unit oder genau gesagt das International Cold Case Analysis Project oder kurz ICAP weitergegeben wird. Was ist das für ein Projekt, Sebastian?
Genau, also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass dieses Video eine große Wellen geschlagen hat, ja, und auch das mediale Interesse und eben auch dazu, dass der Fall bei diesem Projekt angekommen ist und zwar schon seit mehreren Jahren gibt es an der Polizeihochschule in Niedersachsen, beschäftigen sich Studierende mit echten Akten. In ihrem letzten Semester gehen sie echte Akten durch, Cold Case Akten, und bearbeiten die zu Lehrzwecken sozusagen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie so einen Fall aufzuarbeiten und zu lösen, sondern mehr in der Lehre zu Kriminalisten ausgebildet zu werden. Und mittlerweile ist das aber deutlich gewachsen. Die Hochschule hat sich verbunden mit anderen Hochschulen in Deutschland, aber auch international. Großbritannien, Frankreich, bis nach Kanada und Australien arbeiten da Studierende von in unterschiedlichen Fachrichtungen auch an Fällen. Und die könnten jetzt eben theoretisch auch diesen Fall bearbeiten. Und einfach mal, um die Dimensionen klar zu machen, da arbeiten dann unter Umständen mal 200 Studierende ein Semester lang oder mehrere Wochen zumindest an einem Fall, gehen die komplette Akte durch. So eine Akte kann ja tausende Seiten umfassen. Es wird jede einzelne Spur bewertet nach den aktuellen, nach dem aktuellen Stand der Kriminalistik. Und am Ende kommt eben eine Art Tabelle raus, wo alle Spuren bewertet sind und auch unter Umständen Hinweise für die Ermittlungsbehörden, was sie noch mit dem Fall anstellen könnten.
Genau, und es gibt ja auch so eine Präsentation dann am Ende dieser Begutachtung und es gab ja auch schon Fälle, also dieses ICAP hat schon Fälle bearbeitet, wo dann am Schluss nochmal eine Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, okay, da leiten wir jetzt nochmal Schritte ein. Also da wurde zum Beispiel auch mal ein Toter exhumiert oder solche Dinge sind passiert, ne?
Genau. Ja. Also es gibt solche Beispiele, eben der ein unbekannter Toter in der Nordsee und nach die, also die Akte hatte irgendwie 100 Seiten am Anfang, die Studierenden durchgegangen sind und als sie dann ihre Hinweise an die Staatsanwalt gegeben hat, dann wuchs diese Akte langsam an und bis auf 7000 Seiten. Also da ist einiges passiert. Man hat die Leiche exhumiert, man hat verschiedenste Untersuchungen noch gemacht. Es hat dann nicht geklappt, die Person zu identifizieren, aber es ist halt ziemlich viel Bewegung reingekommen.
Und ich glaube, dass eine der ehemaligen Studentinnen dieses Kursleiters an der Polizeihochschule Niedersachsen, die hat ihr Video gesehen und hat ihren ehemaligen ja, Prof oder eben Dozenten an der Uni darauf angesprochen. Und dieser Mann heißt Carsten Bettels, der leitet diese Cold Case Analysis Project in Niedersachsen. Und ich habe ihn mal gefragt, ob er uns eine Videobotschaft schicken kann, wie da so konkret gearbeitet wird. Also was machen denn da die Studierenden konkret, wenn so ein Fall in ihre Hände gegeben wird? Sagt er uns selbst.
Die Aufgabe der Studierenden besteht auf der einen Seite darin, sich zunächst mal anhand der Akten einen Blick zu verschaffen über das Opfer. Eine sogenannte Viktimologie wird erstellt oder ein sogenanntes Opferbild und auf der Grundlage dieses Opferbildes mit möglicherweise Veränderungen auch Richtung Tat hinsichtlich des Risikoverhaltens der Person beziehungsweise auch Veränderungen in der Alltagsroutine wird dann eine Verknüpfung mit der Vor-, Haupt- und Nachtatphase der Tat vorgenommen. Dazu wird eine Strukturanalyse auch der Tat durchgeführt. Darüber hinaus werden alle Ermittlungsspuren, die in einem Sachverhalt angelegt worden sind, genauestens noch einmal gelesen und überprüft, ob das sich um 100 oder 1000 oder 2000 Ermittlungsspuren handelt. Die werden alle von den Studierenden gelesen und analysiert mit entsprechenden Hinweisen und Ideen, was man noch machen kann in einer Ermittlungsspur. Und darüber hinaus natürlich sowohl von der forensischen Seite her gibt es neue Ansatzmöglichkeiten mit dem heutigen Stand der Technik, State of the Art, auch noch neue Untersuchungsmethoden vorzuschlagen, die bislang nicht realisiert worden sind. Die Arbeit der Studierenden an den Fällen darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es einen Schnellschuss umfasst, um zu sagen, wir finden den Namen des mutmaßlichen Täters in den Akten, der bislang überlesen worden ist, oder wir können den Täter quasi in Handschellen in die entsprechende Präsentation bei den Ermittlungsbehörden hineinbringen. So einfach ist es nicht, sondern es geht darum, über eine Schritt-für-Schritt-Betrachtung in jedem Sachverhalt mögliche Widersprüche zu erkennen, sowohl im objektiven Befund als auch möglicherweise in Zeugenaussagen und dieses in einen Gesamtkontext bringen. Da kann es zum Beispiel auch sein, dass man sich sehr, sehr intensiv um einen Hotelzimmerschlüssel bemüht, ob er nun am Brett gehangen hat an der Rezeption oder nicht und zu welchen Zeitpunkten, weil das möglicherweise für die Rekonstruktion der Tat ein wichtiges Momentum ist. Genauso kann von der forensischen Seite eine Aussage, eine am Handgelenk eines Opfers gefundene Misch-DNA, männliche Misch-DNA, stammt vom Täter oder kann vom Täter stammen, muss aber nicht, völlig unterschiedliche Bewertungen und auch Folgeschritte im Verfahren nach sich ziehen. Für die Arbeit im ICAP ist es schon als ein Erfolg zu sehen, wenn die entsprechenden Ermittlungen in diesem Cold Case wieder aufgenommen werden. Und dann kann entsprechend festgestellt werden, ob die von den Studierenden erhobenen Befunde die Spur zum Täter ermöglichen oder nicht. Und das ist im Grunde genommen der wichtigste Schritt, neue Ideen zu entwickeln, auf denen dann die Ermittlungsbehörden hinterher nochmal aufbauen können. Und nicht sozusagen die Klärung des Falles, die steht nicht im Mittelpunkt. Natürlich ist das wünschenswert, wenn das passiert, aber für uns ist es beispielsweise auch schon ein Erfolg, wie es auch tatsächlich gewesen ist, wenn aus einer 100-seitigen vermissten Akte schon ungefähr 50 Jahre zurückliegend, wenn die zuständige Staatsanwaltschaft innerhalb weniger Tage nach der Präsentation durch die Studierenden ein Verfahren wegen Mordes einleitet und mittlerweile der Aktenbestand auf über 7000 Seiten angewachsen ist. Natürlich spielt dann die Problematik, inwieweit es auch zu einer Anklage oder Verurteilung kommen kann, vor dem Hintergrund der langen Zeitdauer schon auch eine Rolle, die dann nicht sozusagen die Arbeit der Studierenden schlechter werden lässt, weil es nicht mehr möglich ist, eine entsprechende Verurteilung herbeizuführen.
Ja, gar nicht so einfach. Wie ist denn da jetzt der Stand, ob der Fall Cornelia V. an diese Unit gegeben werden darf oder nicht? Es hängt ja im Moment noch, Sebastian.
Ja, es hängt daran, dass die Akten natürlich von Freiburg da nach Niedersachsen kommen müssen. Und die müssen freigegeben werden. Und das entscheidet die Staatsanwaltschaft Freiburg. Das ist im Prinzip der Knackpunkt. Ich habe erst in der vergangenen Woche in der Pressestelle angerufen und gefragt, wie der Stand der Dinge ist. Die Antwort fiel relativ knapp aus. Man prüfe datenschutzrechtlich das Verfahren und einen Ausgang, wann der entschieden werden könnte, ist noch nicht klar. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, ja, in so einer riesigen Akte, da können natürlich viele Informationen über auch unbeteiligte Menschen stehen, dass es da irgendwelche datenschutzrechtlichen Prüfungen geben muss, ist nachvollziehbar, ja. Jetzt habe ich aber nochmal gefragt, auch in Stuttgart beim Justizministerium, habe da am Montag gesprochen mit dem Pressesprecher, der hat mir auch nochmal erklärt, dass das gar nicht so ein ungewöhnliches Verfahren ist, weil ganz formal geht es einfach darum, eine Akteneinsicht zu beantragen, also ein Vorgang, der hunderte, wenn nicht sogar tausende Male im Jahr vorkommt, also gar nicht so das große Problem. Jetzt geht es aber eben, und es ist sogar geregelt, ja, also im Strafgesetzbuch gibt es einen Paragraphen, der sich damit befasst, Ermittlungsakten an Forschungsinstitute oder Forschungseinrichtungen weiterzugeben. Also es gibt diesen Fall, der ist gesetzlich geregelt. Eigentlich müsste es funktionieren, ja. Und jetzt warten wir eben drauf, wann denn endlich diese Entscheidung fällt.
Also liegt gerade quasi beim Datenschutzbeauftragten diese Entscheidung, ob ja oder nein.
Genau, also offenbar hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten des Landesdatenschutzbeauftragten angefragt.
Seit über einem Monat.
Das kann dauern, ja. Wie geht es Ihnen damit, Frau Pfau? Also Sie haben es vorhin schon geäußert, dass Sie ungeduldig sind. Sie haben auch in einem Ihrer weiteren YouTube-Videos geteilt, dass Sie hoffen, dass es eben nicht zu Verzögerungen kommt, dass Sie hoffen, dass es nicht zu irgendwelchen Querelen, sage ich mal, zwischen den Bundesländern kommt. Also wie geht es Ihnen in dieser Schwebe aktuell?
Also generell bin ich eigentlich ein sehr geduldiger Mensch, aber die Sache läuft jetzt schon seit Mitte März. Und klar, jetzt an meiner Stelle frage ich mich natürlich, was dauert da so lange? Und irgendwie nach jedem Nachfrage bekommt man gefühlt dieselbe Antwort. Also wie ich jetzt auch schon dazwischen gefunkt habe, seit einem Monat ist irgendwie der Datenschutzbeauftragter und wenn es der nicht ist, dann ist der XY und es geht halt gefühlt so weiter. Ich verstehe natürlich, dass das bestimmte Behördegänge durchlaufen muss, ist mir klar, es ist ein anderes Bundesland. Die Akte ist nicht ganz klein, ich glaube, das sind über 3000 Seiten. Trotz alledem natürlich mich als Angehörige ist es eigentlich, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, scheißegal, ob es ein anderes Bundesland ist. Und ja, mir hat man halt immer gesagt, seitens der Polizei in Freiburg, generell fehlt uns die Zeit, es fehlt uns das Fachpersonal und es gibt viele Fälle und ständig passiert was, habe ich auch vollstes Verständnis. Und ja, wenn mir jetzt aber die Chance gegeben wird, sei es ein anderes Bundesland, ist ja völlig egal, im Grunde genommen sitzen alle in einem Boot und ich muss jetzt da nochmal so kämpfen und warte irgendwie gefühlt ein halbes Jahr auf irgendwie jetzt ein Ergebnis, ist für mich einfach nicht ganz verständlich, weil ich kann einfach nicht wirklich akzeptieren, dass man irgendwelche Argumente bringt und jetzt bringe ich quasi eine Idee oder quasi einen Vorschlag, weil mir das seitens von Herrn Bettel so angeboten wird und irgendwie kommt immer mehr das Gefühl auf, man will diese Türe mir gar nicht öffnen und das finde ich halt einfach ein bisschen schade und auch enttäuschend. Und ja, ich bin gespannt, also ich warte eigentlich täglich auf die Rückmeldung vom Herrn Nussbaumer, was jetzt wirklich passiert. Ich habe auch eine Anwältin, aber bisher versuche ich das immer noch auf meine eigene Art zu regeln oder zu kommunizieren. Aber klar, je nachdem, wie jetzt der Ausgangspunkt ist oder das Ergebnis, ja, wird man sehen. Also ich hoffe auf eine positive Rückmeldung. Und können es wirklich nicht verstehen. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, wenn man jetzt hier sagt, aus welchem Grund auch immer, es ist nicht möglich. Also dann fehlt mir das Vertrauen auch irgendwann zur Staatsanwaltschaft und auch zur Polizei.
Man muss ja auch sagen, es gibt ja Präzedenzfälle. Ne? Also dieses Projekt hat jetzt nicht nur Fälle bearbeitet vor der eigenen Haustür in Niedersachsen, sondern durchaus auch schon aus anderen Bundesländern. Also da hat es funktioniert. Bremen, Hamburg, sogar aus Bayern. Deswegen könnte auch in Baden-Württemberg funktionieren, theoretisch.
Genau. Und natürlich, man hat dann auch, man will zwar nicht, aber man hat dann auch automatisch so manchmal der Gedanke, ist denn vielleicht doch nicht alles so reibungslos abgelaufen? Können da vielleicht doch irgendwie was jetzt ans Licht kommen? Ich meine, klar, die den Fall jetzt unter sich haben, waren damals bei den Ermittlungen nicht dabei. Aber man muss sich das ja trotzdem so vorstellen. Schlussendlich, sage ich mal, wenn der große Durchbruch kommt von diesem Projekt vom Herrn Bettels, dann ist es Niedersachsen. Und natürlich hätte Baden-Württemberg gern diesen Erfolg, verstehe ich auch. Aber ja, wie gesagt, mir ist das egal, welches Bundesland. Ich wünsche mir einfach nur, dass diese Chance mir nicht verwehrt wird.
Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich Herrn Bettels auch ganz kurz gefragt habe, wie er es denn sieht im Fall V, was es denn für Ansatzpunkte gäbe, inwiefern sich der Fall tatsächlich eignen würde, hat er uns auch nochmal kurz erklärt.
Wenn wir das Tötungsdelikt an der Cornelia V. betrachten, so ist dieser Fall auch ein geeigneter Fall für die internationale Cold Case Analyse. Hier sind die entsprechenden Entscheidungen noch zu treffen durch die Ermittlungsbehörden, ob dieser Sachverhalt durch das ICAP analysiert werden kann. Diese Ergebnisse müssen wir zunächst einmal abwarten. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass zumindest in jedem der bislang im ICAP behandelten Fälle es Hinweise und neue Ideen gegeben hat, die Studierenden erarbeitet haben. Und das würde ich auch als eine Grundlage ansehen, auch für zukünftige Fälle, die im ICAP analysiert werden. Und das ist auf der einen Seite natürlich über gegebenenfalls neue forensische Möglichkeiten, als auch wirklich über eine detaillierte Analyse des gesamten Aktenbestandes, gegebenenfalls noch einmal Widersprüche zu erkennen und neue Ideen auch hinsichtlich der Frage zu entwickeln, wie dieser entsprechende Tatort im Gesamtkontext auch der Handlungen des Täters und des Opfers zu erklären sind. Sprich, gibt es hier möglicherweise auch irgendeinen Bezug des Täters zu diesem Ort? Und das sind alles Ideen und Möglichkeiten, die zu der Analyse in einem Fall in der internationalen Cold Case Analyse dazugehören.
Wie ist es denn für Sie, Frau Pau? Ist es ein bisschen Ihre letzte Hoffnung? Oder also geben Sie sich selbst auch eine Deadline, sage ich mal, zu sagen, wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich irgendwann Frieden schließen, sage ich mal, oder irgendwie aufhören, diese Gewissheit zu suchen? Oder können Sie einfach gar nicht aufhören?
Also natürlich, wahrscheinlich wird mich das ganze Leben lang begleiten, mal mehr, mal weniger. Aber ich kann gut mit umgehen. Trotz alledem habe ich natürlich meine große Hoffnung jetzt in dieses Projekt. Und ich sehe es ganz realistisch. Es ist viel Zeit vergangen. Ich will auch jetzt gar nicht da sitzen und sage, so, die Studenten nehmen sich jetzt die Akte vor und es kann der Durchbruch sein. Und keine Ahnung, nächstes Jahr wird eventuell jemand verhaftet. Also das schließe ich eher aus. Aber Ich denke einfach, ich habe selber in die Akte geschaut und für mich waren einfach einige Dinge nicht ganz klar und ich habe die große Hoffnung, wenn das viele Studenten, die vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Akte haben, wie irgendwelche Polizisten, die vielleicht auch schon in manche Sache wirklich festgefahren sind, habe ich die Hoffnung, dass man vielleicht doch nochmal in eine andere Richtung ermittelt und dass man vielleicht doch noch mal zur Spure kommt, die man heute anders bewerten wird und noch mal neue Ermittlungen eröffnet. Und ja, selbst wenn man wirklich zum Schluss nicht sagen kann, wer verantwortlich ist für den Tod, ist das für mich eigentlich das, was ich erreichen konnte. Also, dass so jemand auf mich zukommt und sagt, die Akte ist was für uns und wir können da noch mal ran und das sind alles Fachleute oder die kommen aus der Schiene, das ist eigentlich für mich der Erfolg, was ich wollte. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, wenn irgendein Mitwisser da draußen doch noch was weiß und sich meldet und die Akte auf dem Wege nochmal eröffnet wird, weil irgendwie eine heiße Spur dabei ist, natürlich. Aber es stellt sich halt alles wirklich sehr schwierig heraus und der ein oder andere, den man in der Akte lesen kann, ist auch heute schon verstorben. Also natürlich nach so vielen Jahren, vielleicht lebt auch der Täter nicht mehr, aber die Option besteht auch, dass es mittlerweile ein Familienvater sein kann, der sein Leben noch irgendwie schön gestalten konnte. Und dieser Gedanke, der ist sehr schwierig für mich. Also das ist einfach nicht fair und deswegen möchte ich auch nicht aufgebe und zumindest mal nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Stellen Sie sich denn manchmal vor, wie es wäre, wenn es zum Durchbruch käme, wenn Sie tatsächlich noch erleben in Ihrem Leben, dass Sie vor einem Täter stehen?
Gute Frage. ich glaube, man setzt sich nicht wirklich mit dem Gedanke auseinander, weil man sich nicht vorstellen kann, wie man tatsächlich reagiert. Also wenn der wirklich vor mir steht, ich kann es mir gar nicht ausmalen. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was für Emotionen ich in dem Moment haben könnte. Und ja, der schlimmste Gedanke ist natürlich definitiv, es könnte jemand sein, den ich kenne. Das wäre schlimm und ich weiß dann auch nicht, ob vielleicht dann der Moment kommt, wo ich vielleicht doch professionelle Hilfe brauche, weil das wäre natürlich wirklich was ganz Schlimmes. Aber ich, ich glaube, für mich ist tatsächlich gesünder, wenn ich mir das nicht vorstelle, weil ich bereite mich doch lieber in dem Moment drauf vor, wenn ich weiß, es kommt auf mich zu, und alles andere würde mir, glaube ich, zusätzlich nicht gut tun.
Aber haben Sie trotzdem manchmal Gedanken an jemanden, der es war, also an den Täter? Haben Sie vielleicht auch Angst, weil es ist einfach de facto so, dass der Mensch, wenn er denn noch unter uns ist, dann ist er irgendwo. Mhm.
Ja, also meine Mutter, sie war 26. Ich bin der Überzeugung, dass es jemand war, den sie gekannt hat. Ich denke, ne, das ist wirklich jemand komplett Fremdes. Aber das ist meine Vermutung, das ist mein Gefühl. Ja, und daher schließe ich es tatsächlich nicht aus, dass es jemand ist, den ich vielleicht kenne. Aber natürlich kommen auch so Gedanken, wenn ich mal im Zug sitze nach Freiburg und es sitzt jemand neben mir und man stellt sich vor, dieser jemand könnte es sein. Und der Gedanke kriegt man halt einfach nicht los, solange der Fall ungeklärt bleibt. Und ja, und ich glaube, so lang bekommt man auch nicht wirklich die Ruhe, die man sich gern wünscht. Natürlich kann man irgendwann sagen, Strich drunter, man hat alles getan, Buch ist geschlossen, aber dieses Buch schließt sich einfach ohne der letzten Seite. Und es wird halt nie ein vollständiges Buch sein.
Sie haben auch gesagt, dass Sie so ein bisschen Varianten im Kopf haben, eben wenn es jemand ist, den Sie kennen, oder auch jemand, der, sage ich mal, ein glückliches Leben führt, dass Sie da wie eine Aggression empfinden, sage ich mal.
Ja, weil, ja, wenn man sich einfach vorstellt, was so jemand anrichten kann, der hat im kleinen Mädel einfach von heute auf morgen die Mutter genommen und ja, weiß eigentlich gar nicht, was da noch dahinter steckt. Da gibt es Geschwister, da gibt es Eltern, Familie, Freunde. Also ich meine, die sind in dem Moment alle am Boden zerstört. Das kommt aus dem heiteren Himmel. Und der Gedanke, dass so jemand unbestraft sein Leben weiterführen kann, ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass es Wiederholungstäter ist. Klar, wenn man daran denkt, dann kriegt man schon eine Wut. Also das, und genau deswegen kann ich mir nicht oder setze ich mich nicht mit dem Gedanke auseinander, würde er vor mir stehen. Ja. Weil man eben diese Wut in sich trägt und man kann es eigentlich schlecht in Worte fassen.
Ja, ist verständlich. Ich würde so langsam zum Schluss unseres Gesprächs eigentlich nochmal gern zu Ihrer Mutter auch zurückkommen, zur Cornelia Pfau, und Sie auch fragen, trotz der kurzen Dauer, die Sie eigentlich gemeinsam gelebt haben, wie sie sie geprägt hat, ja, was sie Ihnen mitgegeben hat. Sie haben auch mal erzählt, Sie haben zum Beispiel, Ihnen war es immer wichtig, einen Führerschein zu machen, weil Sie nie durch die Gegend trampen wollten wie Ihre Mutter. Sie wollten ein festes Zuhause, Sie haben eine Eigentumswohnung, Sie haben einfach viele Dinge in Ihrem Leben, scheint es mir, dann doch danach entschieden. Oder dabei hat Ihre Mutter eine Rolle gespielt. Also wie hat sie letzten Endes Ihr Leben dann doch auch geprägt?
Ich bin tatsächlich den Weg eingeschlagen und habe mir immer für mich klar gemacht, dass ich definitiv das lebe, wie ich es von meiner Mama kenne, dass ich das nicht führen möchte, weil es einfach viele Schattenseiten hatte. Das ist einfach dem geschuldet, wie ich schon anfangs erzählt habe, dass sie selber es nicht immer einfach hatte und da dazu leider der Alkohol kam und auch viele wechselnde Männer. Und ich habe das als Kind immer als ja, sehr schmerzhaft empfunden. Es hat mich vieles verletzt. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich auf keinen Fall so ein Leben führen möchte. Ich bin auch der Überzeugung, wenn ich damals nicht meine Oma gehabt hätte, dann wäre einiges nicht so einfach gewesen. Die hat mich da natürlich unterstützt, wo es geht, und hat mich da auf die richtige Bahn gelenkt. Und ja, sorry, ich muss gerade ein bisschen mit meinen Emotionen kämpfen, weil sie wahrscheinlich heute dabei ist. ja, also die hat mich halt einfach in allem unterstützt und war immer für mich da, muss man einfach so sagen. Sie akzeptiert mich einfach so, wie ich bin, und da bin ich sehr dankbar für. Und ja, trotz alledem, meine Mama war nicht nur von Negativen geprägt. Sie war, ich sag mal, nüchtern eine wundervolle Frau. Sie war sehr tierlieb, sie war musikalisch und ich habe natürlich auch einiges von meiner Mutter mitbekommen. Also die Musik verbindet uns mit Sicherheit und die Tierliebe verbindet uns mit Sicherheit und habe auch schöne Erinnerungen. Natürlich, ja, wir haben zusammen Musik gemacht und sie war auch sehr liebevoll zu mir. Also sie konnte mich auch in den Arm nehmen und es war auch eine tolle Mama. Damals als Kind war ich oft wütend, weil ich das noch nicht so einordnen konnte. Und umso älter und erwachsener ich wurde, habe ich das umso mehr verstanden und wusste einfach, ich kann ja nicht böse sein, weil wie soll so ein junger Mensch, der so viele Probleme hat, wie soll der überhaupt dann noch sein Kind quasi, sage ich mal, so erziehen, dass das behütet aufwächst. Vielleicht hätte sie in manchen Situationen anders reagieren können, aber ich glaube, ich war auch irgendwo ein Anker für sie. Wer weiß, wenn sie mich vielleicht zu meiner Oma schon vorher gegeben hätte oder zu meinem Vater, wäre er vielleicht sogar vorher schon was passiert. Und ich denke, ja, dass ich auch ihr vielleicht so ein bisschen eine Stärke und Halt geben konnte. Genau.
Ja, wir würden jetzt die Runde gleich hier öffnen, noch für ein paar Fragen aus dem Publikum. Ich wollte aber trotzdem Sie noch fragen, wenn Sie noch vorher ein paar letzte Worte ans Publikum richten wollen, auch von Ihrer Seite aus, dann möchte ich Ihnen diese Worte gerne überlassen.
Also zuerst einmal vielen Dank für das Kommen. Also freue ich mich natürlich sehr. Ihr dürft mich auch alle gern auf meiner Facebook-Seite begrüßen und ich update die auch so gut wie möglich, damit auch jeder Bescheid weiß, was denn passiert, was gerade aktuell ist. Und ja, ich möchte einfach nochmal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob in der Runde nochmal jemand betroffen ist, was sowas angeht, aber ich möchte einfach zum Schluss nochmal sagen, ja, man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man den Rückhalt hat und wenn man die Stärke besitzt, sollte man sein Ziel befolgen, man sollte nicht aufgeben. Und wie in meinem Fall, also ich habe ja jetzt die Option mit dem Cold Case Projekt, sieht man doch, wenn man verbissert an die Sache rangeht, kann man vielleicht doch noch was erreichen. Und ja, ansonsten, wir leben in einer nicht ganz so friedlichen Zeit, von dem her passt alle auf euch auf. Und ja, alles Gute.
Ja, vielen Dank erstmal dafür.
Dankeschön.
Und ja, es würde jetzt von meiner lieben Kollegin Leonie ein Mikrofon durch die Reihen gehen oder beziehungsweise nach Bedarf gegeben werden. Vielleicht einfach irgendwie mit Handzeichen melden oder so, weil es, glaube ich, schwer ist sonst.
Hallo, also erstmal danke auch an Frau Pfau für die letzten Worte. Ich fand die sehr, sehr schön und sehr berührend und auch sehr mutig, dass Sie die Geschichte hier erzählen. Meine erste Frage des Abends ist jetzt tatsächlich eher irgendwie was, ich weiß nicht, Rechtliches. Ich habe mich gefragt, bei der Übergabe der Akte an ein anderes Bundesland, das wird ja nicht das erste Mal sein. Warum dauert diese Prüfung so unglaublich lange? Warum gibt es kein bundesweites Gesetz? Also gibt es einfach keins? Ist das ein Ding, was am Föderalismus scheitert? Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Also warum gibt es, also gibt es da kein Gesetz? Ich weiß es nicht. Warum gibt es da kein Gesetz? Wahrscheinlich wissen Sie es auch nicht, aber vielleicht doch.
Also danke für die Frage. Wahrscheinlich kann der Herr Heilemann da besser was dazu sagen. Also ich bin in der gleichen Position. Also ich frage mich auch, warum scheitert es oder warum wird es zum Problem oder warum dauert es so lange? Weil ich bin derselben Meinung. Klar muss das einige Wege durchlaufen, aber ich bin tatsächlich derselben Meinung. Das ist nicht das erste Mal und es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wie jetzt da wirklich die rechtliche Lage ist oder ob es da jetzt wirklich was gibt, da bin ich jetzt nicht ins Detail informiert, aber auch nicht, weil, wie schon gesagt, ich habe eine Anwältin und wenn es dann um sowas geht, dann komme ich gern auf meine Anwältin zurück, weil sonst wird es mir persönlich dann tatsächlich auch zu viel. Genau.
Genau, also ich denke, diese Frage ist einfach offen, die muss man sich stellen, woran das tatsächlich liegt. Es gibt da rechtliche Grundlagen, wie vorhin gesagt, also im Strafgesetzbuch, die Akteneinsicht für Forschungseinrichtungen, da sind auch Kriterien formuliert, wann das funktionieren kann. Das muss natürlich dann juristisch bewertet werden, das kann ich jetzt als Laie nicht, ob das dann hinhaut, aber es gibt diese Grundlagen. Und warum aber diese Prüfung so lange dauert, keine Ahnung. Und es gibt ja Bundesländer eben, wo das schon gang und gäbe ist, wo es schon funktioniert hat.
Aber wir bleiben natürlich dran. Also Sebastian ist auch mit Herrn Bettels in Kontakt, sodass wir zumindest immer auch erfahren, so ein bisschen, was Stand der Dinge ist. Und ich glaube, wir können da nur auch ein bisschen auf unsere weitere Berichterstattung vielleicht verweisen, ja, für den heutigen Abend.
Genau, also die Staatsanwaltschaft hat mir geschrieben, fragen Sie zu gegebener Zeit nochmal nach. Ja.
Ja. Ich hätte noch eine Frage. Also erstmal danke für die Antwort. Ich habe mit sowas gerechnet, aber es ist natürlich trotzdem schade. Dann, was ich mich irgendwie gefragt habe, ich weiß nicht, also es wurden ja während der Ermittlungen manche DNA-Proben von manchen Menschen nicht genommen. Warum kann man das jetzt nicht einfach machen?
Also es ist so, es ist im Moment ja ein Cold Case-Fall. Und die Akte müsste dafür wieder geöffnet werden. Und in dem Moment, wo man die Akte öffnet für Ermittlungen, gehen die ganzen Ermittlungen los. Und da werden natürlich wieder x Polizisten beschäftigt. Und das nimmt dann seinen Lauf. Und genau dafür fehlen die Leute, fehlt die Zeit. Und deswegen kann man leider nicht einfach sagen, okay, damals wurden irgendwie nur 20 Personen überprüft, ha, dann machen wir halt nochmal 10. Das ist leider dann doch nicht so einfach. Also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich wirklich schon mal froh, dass nach meiner Recherche bei der Akteneinsicht einige Punkte doch nochmal überprüft werden und Befragungen durchgeführt werden. Aber ja, sobald halt solche Ermittlungen, gerade wie DNA-Probe, das würde halt dann wieder quasi einen Riesenprozess bedeuten. Genau.
Also noch zu der Frage. Ich habe das natürlich auch gefragt, warum, wenn da Spuren angelegt werden, das bringt ja erstmal nichts, also wird dann auch was gemacht. Und Herr Seiger hat mir eben am Telefon erklärt, das hat sich die Polizei de facto vorgenommen. Also der erste Schritt wäre dann nicht, man geht hin und nimmt eine DNA-Probe, sondern man spricht mit der Person nochmal. Es gäbe erstmal nochmal eine Befragung. Das hat die Polizei auch vor. Das ist nicht so, dass sie sagen, wir legen jetzt so eine Spur an und legen es wieder 5 Jahre weg. Aber es ist einfach zeitlich nicht drin. Nicht morgen, nicht übermorgen. Und er kann mir natürlich auch nicht sagen, wann genau, weil alle Kräfte zum Beispiel aktuell bei einem Fall gebündelt sind, wo Leichenteile eines Mannes im Rhein gefunden worden sind aus Rickenbach, also wo man auch einfach eine zerstückelte Leiche gefunden hat und jetzt alle damit beschäftigt sind. Und es ist ein Fall aus dem April, meine ich. Und dann fehlen einfach die Kapazitäten, da sofort hinzugehen, alle rechtlichen Schritte einzuleiten, um diese Akte zu öffnen, diese Befragung zu machen. Das heißt aber nicht, dass die Polizei jetzt sagt, ja, okay, jetzt da könnte man nochmal, aber das vergessen wir jetzt wieder. Also das hat er mir schon so versichert, aber er konnte mir auch eben nicht nennen, wann dann ein Zeitpunkt wäre, wo man da konkret dran geht. Genau dafür wäre wahrscheinlich auch so eine Cold Case Unit, die sicherlich genau das Gleiche vorschlägt, nochmal sinnvoll.
Ja, spannend. Danke für die Antwort. Ich finde es immer noch schwer nachvollziehbar, weil ich würde denken, wenn man Namen hat, Vor- und Nachnamen, dann sollte es eigentlich nicht so schwer sein, Personen zu finden, aber ich stecke auch nicht drin. Ich drücke weiter die Daumen. Ich habe noch eine letzte, ein bisschen persönlichere Frage an Frau V. Jetzt am Ende waren sie doch ein bisschen emotional, aber die ganze Zeit haben sie sehr, sehr gefasst gewirkt. Ist es mittlerweile so, dass sie einfach die Worte schon haben, weil sie die Geschichte einfach oft erzählt haben und sie erzählen einfach die Geschichte, für sie sie die Worte gefunden haben? Oder ist es schon noch was, was jedes Mal eine neue Anstrengung für sie bedeutet?
Ja, also der kurze Ausbruch der Emotionale, ich glaube, dem geschuldet, dass heute Abend zum ersten Mal meine Oma mit dabei ist. Und ja, wenn ich dann natürlich von dem Ganze erzähle, dann bin ich gedanklich natürlich auch bei meiner Oma und ich weiß einfach, wie es ihr geht und wie sie darüber denkt und empfindet. Und das berührt mich sehr und deswegen ist es heute tatsächlich etwas emotionaler, als es sonst ist, muss ich zugeben. Aber Sie haben schon recht, also man ist irgendwann schon routinierter, weil man es immer wieder erzählen muss. Und ja, wie gesagt, ich versuche das ja auch oft wie so ein, wie meinen Job zu verpacken. Aber ja, also ich weiß jetzt schon, wenn ich heute Abend zu Hause bin oder wenn wir heute Abend fertig sind, dann merke ich schon, es zieht doch sehr an Energie und ja, es schlaucht trotzdem jedes Mal sehr. Also ja, man denkt immer, man erzählt und jetzt hat man es doch schon 100-mal erzählt und jetzt müsste das ja schon irgendwie so eine komplette Routine sein, aber ja, man steckt halt doch immer wieder an manche Punkte seine Emotionen mit rein und ja, das saugt dann halt schon enorm viel Kraft. Ja.
Ja, danke für Ihre offene und ehrliche Antwort. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, Dankeschön.
Also ich habe auch noch mal eine Frage zu der gefundenen DNA. Also ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, vielleicht die noch mal zu untersuchen. Also gibt es da vielleicht irgendwas, wo man sagen kann, vielleicht finden wir noch mal andere Spuren auf den Täter, wie irgendwelche genetischen Marker oder vielleicht auch einfach diese DNA mit der Straftäter-Datenbank zu vergleichen?
Ja, also auch hier vielen Dank für die Frage. Also die DNA ist in der Datenbank registriert, das heißt also, wäre es ein Wiederholungstäter, man würde ihn fassen, dann würde es auch hierzu einen Treffer geben. Aber natürlich mein Gedanke auch, also über 30 Jahre später, denkt man drüber nach, wenn man vielleicht doch noch irgendwie die Kleidung untersucht, mit den heutigen Mitteln kommt man vielleicht sogar auf eine zweite DNA. Der Gedanke habe ich auch. Nur da sind wir tatsächlich wieder an dem Problem, dass die Polizei sich da nicht einfach bereit erklärt. So, die Frau Pfau hat jetzt hier ein Video gestartet und geht an die Öffentlichkeit, jetzt müssen wir was machen. Sondern auch hier fehlt eigentlich, sage ich mal, die heiße Spur, dass der ganze Fall halt nochmal quasi, dass darin nochmal ermittelt wird. Und wenn das losgeht, dann würden halt quasi alle Hebel in Bewegung gesetzt werden und dann gäbe es auch die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, okay, wir haben hier eine heiße Spur, wir müssen nochmal ran, wir müssen jetzt vielleicht nochmal die Kleidung auf Spure untersuchen, wir müssen jetzt mal ein Täterprofil anlegen, wir müssen uns nochmal anschaue, wie meine Mutter damals abgelegt worden ist. Könnte es wirklich komplett gar keinen Bezug zu meiner Mutter geben? Könnte es vielleicht doch jemand sein, der sie kannte? Hat man sich Mühe gegeben, meine Mutter zuzudecken? Hat man sie nur abgelegt? Und ja, und das sind all die Dinge, wo ich halt die Hoffnung habe, weil ich mir sage, nach so vieler Zeit, wenn man heute ermitteln würde, dann denke ich einfach, dass man vielleicht wirklich nochmal zum anderen Ergebnis kommt, gerade mit der DNA. Man hat ja auch damals nicht ausschließen können, ob es sich nur um einen Täter handelt.
Okay. Vielen Dank für die Antwort.
Sehr gern.
Ja, also auch danke für den Vortrag. Ich fand es super spannend. Meine Frage ist jetzt eher so eine ganz menschliche. Jetzt haben Sie ja zweimal dann Akteneinsicht gehabt. Haben Sie persönlich, weil jetzt gerade wenn Sie auch True Crime Fan sind und man liest dann selber Fakten, hat man eine Vermutung? Fängt man an, sich Geschichten zusammenzuspinnen oder sind sie neutral? Oder ist es, also ich meine, man muss ja da jetzt gar nicht konkret ins Detail gehen, aber ich stelle mir das immer super schwierig vor, dann so viel Informationen zu haben und sich dann nicht selber schon das eigene Bild zu zeichnen.
Total. Also man muss da wirklich sehr aufpassen, dass man sich nicht darin verliert, weil man jetzt denkt, oh, hier ist was und das und hier muss ich nachgehen. Also absolut. Ich versuche da wirklich immer sehr sachlich an die Sache ranzugehen, was natürlich nicht immer gelingt. Natürlich bin die Tochter, klar. Aber ja, auch da versuche ich meine Emotionen ganz nach hinten zu packen und da nicht irgendwie abzudriften und jetzt mich nur auf eine Sache zu fokussieren, weil ich jetzt denke, oh, der hat Vorstrafe, da ist keine DNA, der muss es sein. Also auf keinen Fall. Aber manchmal gibt es schon Momente, wo man sich ein bisschen darin verliert, aber da habe ich dann Gott sei Dank wieder meine Frau, mit der ich dann drüber sprich und die dann immer sagt, so, jetzt kommst du erst mal runter und dann reden wir nochmal drüber, weil jetzt bist du da viel zu versteift in eine Richtung. Und ja, klar, wenn man als Angehörige, man hat dann auch immer ein bisschen Angst, wenn man dann bei der Kripo steht und gibt dann irgendwelche Hinweise oder Vorschläge, das müsste man noch mal ermitteln oder da müsste man doch noch mal gucken, hat man auch immer ein bisschen das, oder ja, hat man immer die Angst, dass man vielleicht auch so als Angehörige nicht so ganz, ja, ernst genommen ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man da auch denken kann, ja gut, das ist die Tochter, die hat jetzt da viel Emotionen und die will halt unbedingt, dass man da jemand fasse und. Aber ja, man muss schon aufpassen, dass man sich da nicht verliert. Das ist richtig, genau.
Also ich habe auch eine Frage. Ich wollte wissen, ist die DNA-Abgabe eigentlich freiwillig?
Ja. Also ich habe es tatsächlich gestern nochmal nachgelesen. Vielleicht ist aber auch jemand hier in dem Raum noch bewanderter als ich in Forensik und solchen Dingen. Aber die ist freiwillig. Man kann dazu niemanden zwingen. Und ja, es gibt auch heute schon eben, wie vorhin angesprochen worden ist, tatsächlich sowas wie auch DNA-Phänotypologie heißt es, glaube ich. Das heißt, man kann aufgrund von DNA solche Dinge wie potenzielle Hautfarbe, solche Dinge bestimmen, aber auch da gibt es sehr hohe rechtliche Hürden, dass man das überhaupt macht.
Ich habe doch auch noch mal eine Frage. auch vielleicht ein bisschen persönlicher. Ist Ihnen während der ganzen Recherche mal der Gedanke gekommen, dass vielleicht weniger intensiv ermittelt wurde wegen der Lebensumstände Ihrer Mutter?
Ja, absolut. Es gab ja zu der Zeit zwischen den 80er und 90er 4 Frauenmorde und da hat man das auch so ein bisschen abgetan, die Tremper-Frauenmorde. Und bei meiner Mutter nimmt man auch an, dass sie damals in der besagten Nacht getrampt ist. Und ich denke oder ich habe das Gefühl, kommt bei mir halt einfach so ein bisschen an, dass diese Frauenmorde damals schon so ein bisschen in die Schublade gedrängt wurden. Ja, junges Mädel, stark alkoholisiert in der Nacht, großer Männerbekanntenkreis, dann Freiburg-Haslach war ja zur damaligen Zeit auch, sage ich mal, ein heißes Pflaster mit Kriminalität. Und ja, da die Spuren dann sehr weitgängig gingen und man nicht wirklich wusste, wo man anknüpfen muss, weil es einfach viele Bekannte gab und viele Liebesstories, ja, dann hat man schon das Gefühl, das hat man dann schnell abgetan und ja, ist da einfach gar nicht so intensiv da eingetaucht in die Ermittlungen. Und ja, ich ja, muss dazu sagen, es gab zwar die Chance, dass das damals bei Aktenzeichen ausgestrahlt wird, aber das wurde leider zur damaligen Zeit von ihrer eigenen Mutter verwehrt. Also sie wollte das nicht, weil ihr, muss ich einfach so offen und ehrlich sagen, damals der Ruf wichtiger war und sie nicht wollte, dass halt das Ganze an die Öffentlichkeit gerät, dass meine Mutter erstens stark alkoholisiert war in der Nacht und einfach auch ein Problem mit Alkohol hatte. Und ja, das ist halt auch sehr schade. Vielleicht hätte man zur damaligen Zeit, wenn man das so öffentlich gemacht hätte, doch noch mal eine andere Chance gehabt, auf Spure oder Hinweise zu kommen.
Ja, das tut mir leid. Ich habe auch mit sowas gerechnet irgendwie. Wenn jetzt die Akte noch mal geöffnet werden würde, gäbe es noch mal eine Möglichkeit, zu Aktenzeichen XY zu gehen? Oder wer würde das potenziell nicht angenommen werden?
Also die Möglichkeit besteht. Ich habe auch als Privatperson, also ich selber habe schon dreimal bei Aktenzeichen selber angefragt, obwohl ich schon beim ersten Mal eine deutliche Antwort bekommen habe, dass Aktenzeichen solche Fälle nur in Zusammenarbeit mit Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ausstrahlt und bearbeitet, öffentlich macht. Und in dem Moment, wo die Akte nochmal aufgemacht wird, besteht natürlich die Möglichkeit, dass das bei Aktenzeichen ausgestrahlt wird. Allerdings dann auch nur, wenn halt Kripo und Staatsanwaltschaft einverstanden ist. Weil die müssen natürlich dann auch hier die Gegebenheiten, also wo das Ganze stattgefunden hat, und die müssen damit einfließen und ja, sind da halt auch quasi involviert, was unterm Strich wieder viel Arbeit bedeutet.
In der Cold Case Arbeit ist eben auch die Medienkampagne ist ein ganz wichtiges Werkzeug sogar. Also das würde auch das ICAP dann am Ende wahrscheinlich empfehlen, wenn die Akte aufgemacht wird, dass man das auch medial begleitet, um eben möglichst Hinweise wieder zu bekommen, neue.
Genau, und die Polizei Freiburg sagt zum Beispiel auch, weil ich die Frage auch gestellt habe, warum kann das denn nicht an Aktenzeichen XY gehen? Es macht auch für die nur Sinn, das an Aktenzeichen zu geben, wenn es eine ganz konkrete Fragestellung gibt, die man an die Öffentlichkeit eben stellt. Also beispielsweise bei diesem Fall Heidrun Pursche, den Sebastian vorhin geschildert hat, da wurde dann ganz konkret gefragt, kennt jemand diese Tasche oder diesen Rucksack? Und anhand dieses winzigen Details wurde dann auch ein Täter überführt. Aber das war halt noch ein offener Strang, nach dem man fragen konnte. Und im Moment sehen Sie nicht diesen offenen Strang.
Genau, aber ich muss ganz kurz noch dazu sagen, also die Polizei sieht da nicht den offenen Strang, aber ich möchte einfach ganz kurz dazu sagen, also es gibt eine Zeugenaussage, dass meine Mutter an dem Abend in ein helles Fahrzeug gestiegen ist und sie soll vermutlich den Fahrer mit Küsschen begrüßt haben. Also eventuell kannte sie den Fahrer. Dieser Fahrer, also sie ist definitiv in ein Auto gestiegen, der hat sich bis heute nicht gemeldet. Ich gehe auch stark davon aus, dass er der Täter sein könnte, weil sie wurde das letzte Mal gegen 23 Uhr gesehen und der Todeszeitpunkt, sagt man, ist zwischen 23 und 1 Uhr. Also da liegt nicht mehr viel Zeit dazwischen. Also ich denke nicht, dass der da noch irgendwie in der Weltgeschichte rumfährt oder sie noch groß irgendwo ablädt. Es gibt eine DNA-Spur und dann gibt es, sie hatte ja viel Gepäck dabei. Dieses Gepäck wurde der Zeitpunkt weiß ich nicht mehr genau, gegen Ende Januar im Mooswald gefunden, zerstreut, und auch dort fand man aber nicht alles. Also mein blauer Kinderrucksack, den sie bei sich hatte, fand man nicht. Die Geldbörse war weg, also auch ihr Personalausweis. Und für mich persönlich sind es natürlich Dinge, mit denen man eigentlich an die Öffentlichkeit gehen könnte. Man könnte die Dinge ja öffentlich machen und einfach Aufrufe, wer kann sich erinnern, oder ja, einfach noch mal die Gegeben oder die Örtlichkeiten einfach im Fernsehen zeige, weil natürlich, ich habe zwar jetzt für mich eine große Reichweite, aber Aktenzeichen ist natürlich eine ganz andere Nummer, ne? Wenn man Aktenzeichen anschaut, da kommen die ersten zwei Szenen im Fernsehen und im Hintergrund nehmen schon alle die Hörer in die Hand und natürlich denkt man dann jedes Mal, Mann, das könnte eigentlich der Fall sein und jetzt alle Hörer in die Hand. Und ja, aber wie gesagt, es ist halt leider ein Fall, der im guten Mittelfeld ist und nicht ganz oben. Und bevor man halt diesen Fall in die Hände nimmt, hat man halt noch eine ganze Menge, die oben liegen auf dem Stapel und die man dann einfach vorziehen würde.
Ja, danke schön. Ich drücke die Daumen.
Danke.
Ich habe noch eine Frage. So wie Sie das gerade geschildert haben, mit diesem, dass sie beim Einsteigen dem Fahrer ein Küsschen gegeben hat, wieso gehen Sie dann davon aus, dass sie getrennt ist?
Also ich persönlich gehe nicht unbedingt davon aus, dass sie getrennt hat. Also ich weiß, meine Mutter hat oft getrennt. Ich denke auch, dass sie vermutlich den Fahrer wirklich kennen könnte, aber jetzt kommt das große Aber. Bei meiner Mutter wurde über 2 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Das heißt also, sie war stark alkoholisiert. Diese Aussage war, sie hat den Fahrer mit Küssen begrüßt, kam vom Zeuge. Man muss sich aber vorstellen, eine junge Frau, die so alkoholisiert war. Man ist natürlich unter Alkohol ein bisschen offener, vielleicht ist man auch nicht mehr so ganz standhaft und dann kommt da vielleicht jemand um die Ecke und ja, vielleicht sogar flüchtig gesehen, aber sie hat getrampt und es war zufällig jemand, den man flüchtig kennt und ja, ich denke, man kann vielleicht schnell so ein Küsschen vielleicht auch, ja, vielleicht auch nur mit einem Schwenker oder eine leichte Umarmung oder Berührung vielleicht verwechseln. Das ist einfach der Gedanke. Also ich möchte weder ausschließen, dass sie ihn nicht gekannt hat, noch dass sie jetzt getrampt hat oder nicht. Also deswegen möchte ich halt immer, dass man einfach die ganze Möglichkeit irgendwo erwähnt. Dass man, ja, vielleicht gibt es ja doch noch irgendjemand, der sich sagt, okay, damals die Bushaltestelle, jetzt kommt es mir wieder und da war doch eine junge Frau. Ich weiß, es ist schwierig nach so langer Zeit, aber ja, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben.
Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank für die Fragen auch, für die Diskussion. Genau, ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Vielen herzlichen Dank an unsere Technik und Regie, die hier um die Ecke sitzt, der Benedikt Metzger, die Leonie Willmann, der Fabian Heirei. Vielen Dank ans Team von der Poolbar, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, Sebastian Heilemann. Ganz herzlichen Dank, Natascha Pfau, dass Sie heute bei uns waren. Und ich glaube, wir ja, wünschen Ihnen alle, dass Sie die Ruhe und die Gewissheit finden dürfen eines Tages, die Sie aufgrund der Sie heute Abend auch hier bei uns waren.
Dankeschön.
Alles Gute. Vielen Dank.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.